Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Ei, oh, ei. Bebebebe, gib mir den Backen. Bebebebe.
Hey Leute, ich bin's, euer Herr. Herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Podcast. Heute, heute reden wir so ein bisschen über dies und das. Schönes Wetter heute, freue mich, dass mal ein bisschen warm ist. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Intro, was ich gerade gemacht habe. Ich spiele es nochmal kurz ab. Das habe ich auch. Oh, das habe ich auf Soundcloud bei Donny Dubson, einem irischen Künstler, gekauft. Heute bei mir zu Gast ist Nils Buckelberg.
Hallo.
Nils, wir reden heute über den Soundtrack deines Lebens. Sorry. Ich bin heute, ganz ehrlich, Leute, habe heute nichts im Kopf. Ich bin heute richtig leer. Es ist natürlich Gästeliste Geisterbahn. Die anderen beiden Nasen auch hier. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich heute erzählen soll. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie der. Also als wäre ich der Treppe runtergefallen, aber ohne Wehtun, so einfach so leer im Kopf, so nichts los, ganz ehrlich.
Nils. Bei dir ist richtig Hangover, weil du gestern Geburtstag hast.
Genau, ich wollte gerade sagen, stimmt. Nils, ich glaube, da hilft nur eins, Nils, oder?
Happy Birthday to you.
Wow, ich wusste die ganze Zeit nicht, was du meinst.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday, Mr. President.
Du kriegst nichts mehr hin wegen der Latenz bei Skype.
Happy Birthday to you.
Und jetzt tun wir jetzt.
Alles Gute, Markus Herrmann, zum Geburtstag.
Danke,
alles
Donny
Gute, Markus Herrmann. Hey, hey.
Dir auch alles Gute Nachricht zum Geburtstag.
Ja, Donny. Das ist schon verjährt. Okay, das ist schon verjährt. Okay. Du warst ganz frisch gestern.
und so weiter.
Wie kann denn Nils gleich? Bist du schon so gut auf dem Ding, dass du. Du hast ja gerade, während du das gemacht hast, gelacht.
Ja.
Das heißt. Das ist für dich, ganz ehrlich, du bist zu Hause einfach nur noch so ein absolutes Nervpaket.
Ja, also, ich will nicht wissen, wie diese zwei Wochen Quarantäne da waren, was da alles vorgefallen ist.
Ich will nicht wissen, ja genau, also ist Maria schon auf irgendwie, keine Ahnung, Beruhigungsmitteln oder wie sieht das aus?
Also erstmal, Maria hat mir diese Flöte ja mitgebracht, selber.
Ja, okay. Ja, das ist vielleicht so Selbstzerstörungstendenzen oder so, glaube ich.
Eigene Knie geschossen, muss man sagen. Und seitdem ich hier dieses Arbeitszimmer habe, wo die Sachen alle auf dem Schreibtisch immer bereit liegen und so, kriegt Maria die nicht mehr so mit, weil das ein anderes Zimmer ist und ich kann es trotzdem jederzeit ausleben. Das ist doch eigentlich geniale ineinandergreifende
Geräuschteilung. Ja. Wie sieht's aus? Was glaubst du realistisch gesehen? Achte genau, wie ich das formuliere, Nils. Vielleicht nicht. Okay, warte, das nehme ich zurück, weil dann kriege ich. Nee, warte. Ich will es anders sagen.
Jetzt mache ich mich wieder angreifbar, weil
ich kann kein Deutsch. Aber pass auf. Ich sag's anders. Was ich jetzt sage, meine ich und wirklich nicht als Gag, sondern wirklich als absolut realistisches Szenario. Und das will ich nur quasi davor gesagt haben. Und zwar meine Frage ist, was glaubst du, realistisch gesehen, Nils? Ich will eine realistische Einschätzung.
Ja.
Wie lange es dauert, bis du tatsächlich eine von diesen One-Man-Schlagzeugdingern hast, wo man mit den Füßen irgendwie die Bassdrum machen kann, die auf dem Rücken gespannt ist. Ja. Mit dem anderen Fuß hast du irgendwie die Cymbals. An den Händen hast du nochmal so eine Crash. Was glaubst du?
Wollte ich schon immer haben, ist wirklich wahr.
klar.
Und die sind relativ teuer.
Du hast schon beim Google, du hast also das schon tatsächlich klar, aktiv und das ist kein Gag, auch für alle euch da draußen, das ist, ich kann euch sagen, so gut kenne ich ihn, der meint das gerade wirklich ernst.
Also ich habe verschiedene solcher Dinge schon gegoogelt, diese Kits für diese
Wie heißt das denn? Gibt es so ein Wort dafür?
Also ich weiß auch nicht mehr genau.
Ich google das im Hintergrund, erzähl mal weiter.
Das war irgendwie relativ kostspielig. Man musste auch sehr viel selber zusammenbauen und so. Und da ich ja nicht davon leben würde, ist das erstmal so, wäre es ja quasi ein Gag. Und dafür hat es sich bis jetzt noch nicht so richtig gelohnt. Deswegen, da warte ich noch ein bisschen, bis ich irgendwie sehr viel Geld habe oder es mir eben geschenkt bekomme. Ich habe auch andere Unterwegs-Instrumente schon ins Auge gefasst. Zum Beispiel von so Marching Bands. Einmal gibt es ja bei den Marching Bands diese in der Rhythmus-Section gibt es ja diese Leute, die so eine Art Rototoms, tragbare Rototoms haben. Ja. Also so vier Trommeln quasi an so einer Art Gürtel, wo sie so ding, 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 ding,
oh, die
wo sie so
super,
diese,
ja.
diese Toms spielen können.
Okay.
Die finde ich ganz geil, aber was ich auch noch geil finde, ist, also eine Marching Snare ist natürlich schön, yeah. Und ganz geil, was ich auch schon sehr oft gegoogelt habe, wo es mir auch so ein bisschen in den Fingern kribbelt, ist so ein Marching Glockenspiel, dass man so in einer Hand hält, wo man mit der anderen Hand so drauf spielt, weißt du, das ja. kennt ihr auch aus so Marching Bands und so, da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr heiß drauf. Also
okay, ich bin so ungeduldig, ich muss das jetzt schnell loswerden, weil ich habe gerade im Hintergrund gegoogelt und ich möchte es nämlich kombinieren mit einer Interaktivität, die jetzt nur uns vorbehalten ist hier als Protagonisten dieses Podcasts. Und ich möchte jetzt gleich auf Skype ein Bild schicken, ich habe nämlich mal gegoogelt eben und jetzt weiß ich, wie das heißt. Das heißt tatsächlich Backpack Kit und ich habe direkt das erste Google, was ich gefunden habe, also ja, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, die Firma Farmer Foot Drums, und jetzt schicke ich mal das Bild, weil das finde ich fantastisch und ganz ehrlich, Nils, da sehe ich dich komplett ich sehe dich bei diesem Bild, warte, ich muss kurz, ich habe es auf dem Desktop gespeichert, glaube ich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich das Bild gefunden habe. Oh, jetzt habe ich für Windows irgendwie, jetzt hat er das irgendwo anders hingespeichert. Okay, na gut. Doch, hier, bei Bilder. Okay, was ist das für ein Ordner? Bilder. Da geht doch nie jemand rein, oder? Ich gebe entweder Desktop.
Außer wenn man vielleicht ein Bild sucht.
Das ja, ich finde den Namen jetzt auch irre.
Nee, das also lasse ich nicht auf mir. Vor allem, ihr seid Schweine, weil ihr wisst eigentlich genau, was ich meine. Natürlich hat irgendwie jeder Mac und jedes Windows einen Bilderordner, aber da sind wirklich, unter 60-Jährige speichern dann nicht wirklich Bilder ab. So, ich hab's mal geschickt. Jetzt könnt ihr mal gucken. Ich finde, was hast du, Herr? Da siehst du ihn auch, oder? Vielleicht können wir das, aber es ist wahrscheinlich royalty-free, können wir nicht. Da sehe ich dich nicht.
Ja, das ist auch ganz schön, Gitarre in der Hand. Ja,
aber ist nicht so schön.
Ja, da kann man, also mit
dem
Stöcken kleine, da
ist so eine,
auf dem Rücken.
Ist so eine Wandergitarre, ist so zwischen Konzertgitarre und Ukulele.
Genau, ich finde vor allem geil, dass der einfach mitten in der Wildnis ist und total zufrieden da rumläuft mit seinem Scheiß. Vielleicht können wir das im Endeffekt doch irgendwann teilen für euch, Leute da draußen. Aber, ja.
aber was geil ist an dem Kit, das er da hat, ist offensichtlich, dass er quasi mit dem einen Fuß die Bass und mit dem anderen Fuß die Snare, weil da sind so Sticks über so einer Mini-Snare und da sind auch Fäden dran. Also spielt er damit auch Snare, das ist natürlich voll geil.
Ach krass, ich dachte, die wären da quasi.
Kostet noch 690 Dollar?
Für den Transport dachte ich, wären die da, aber die machen, die sind ja richtig so mit so einem Strick, ja. Die trommeln ja. Also da habe ich
direkt. Also, ja. 690 Dollar ist nicht so super viel, wenn du sozusagen sagst, das ist jetzt Basis meines Berufs und ich reise jetzt durch Europa und spiele mir da in den Fußball.
Ja, bei dir ist ja auch Geschäftsausgabe. Ich sehe das ja auch als professionelle, also nicht als Investment. Ich meine, das ist das NFT, das ist Nils NFT. Einfach so ein Kit kaufen.
Das ist ein Nils FT, ist das?
Ja, genau. NFT, Nils NFT. Also, ja.
Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Kit. Wenn ich eins haben wollen würde, dann das. Was bei dem Typen allerdings fehlt, der hat keinen Mundharmonika-Halter. Das ist halt sehr nachlässig, muss man sagen. Weil wie kann man mit so einem Teil Musik machen, ohne einen Mundharmonika-Halter zu haben? Ja. Das geht glaube ich, gar nicht.
Für die Leute da draußen, die das Bild gucken wollen, weil ich glaube, wir können das tatsächlich nicht irgendwo posten, weil das irgendwie wahrscheinlich dann irgendwie Royalty ist. Ihr müsst einfach nur googeln, genau das Wort Backpack Kit Farmer Foot Drums. Wenn man das googelt, dann seht ihr das bestimmt, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Liebe Grüße gehen raus an diese Firma. Sehr coole Sachen da.
Ich hätte da jetzt zwei Gedanken zu. Erstmal finde ich es ja gut, also wenn Nils das so als Lebensgrundlage hat und dann so die Auftritte macht, kann ich mir sehr gut vorstellen, in verschiedenen Fußgängerzonen. Aber was ich ja viel besser finde, ist so der Weg dahin. Also weil natürlich machst du dir das Ding im Hotel schon komplett fertig und gehst dann so damit die Treppe runter und so.
So in der U-Bahn, da musst du Leute damit anrempeln und so. Entschuldigung.
Und dann so, dann machst du mal so ganz leise so Schläge nur auf der Snare, weil du dann so ganz kleine Schritte machst und so. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man das so im Alltag hat. So, ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Auftritt, sorry. Und
so. Bum, pap, bum, pap,
ja, genau. Oder
zu spät, muss ich mal
bum, pap, zu spät bum, pap, zur Vorlesung kommen und dann so, sorry. Aber trotzdem mit diesem Kit, aber dann trotzdem mit zum Starbucks-Kaffee. Arriving late to the Vorlesung. Wir hatten übrigens genau so, ich glaube, so eine hatte jeder oder einen hatte jeder doch im Studium, oder? Diese Typen, die dann zu spät kommen, aber dann trotzdem so einen Kaffee in der Hand haben. Das fand ich immer das geilste Statement. So.
Ich finde es mich irritiert, dass er keinen Gurt um die Gitarre hat. Der muss die Gitarre quasi so halten. Das ist sehr, sehr unbequem.
Ah, das ist ein bisschen auch Coolness, denke ich mal.
Ja, aber ich fände auch gut, also erstmal, ich stelle mir gerade so das aus Blick des Busfahrers vor, wie du so hinterm Bus herrennst mit diesem ganzen Zeugs dran und wie du aber auch so, weil die Mundharmonika so schon im Mund drin ist, du durch die Mundharmonika atmest. So.
Ich sehe dich auch, pass auf, wir machen, also Nils, pass auf, folgende Situation, du kommst jetzt, du bist gerade bei einem neuen Verlag, es geht um ein neues Buch und im Vorrein hat dir dein Publisher, Herm in diesem Fall, hat mir, dem Typen, der da arbeitet beim Verlag, schon so ein bisschen vorgewarnt, okay, der Nils, ich komme heute mit meinem Klienten Nils rein und der arbeitet an einem neuen Buch und diesmal was ganz anderes, also er möchte wirklich so eine Art, Realsatire schreiben und hat auch gerade so eine Phase, wo er alles so ein bisschen zynisch sieht, die Welt und so ein bisschen, auch nicht mehr, also wie das gewohnte Positive von Nils will er auch so aufräumen mit diesem Image. So, und jetzt kommst du rein und hast dieses Schlagzeug-Ding an und ich frage, meine erste Frage an dich, Nils, ist, ja, Herr Buckeberg, also, da fällt mir die Stimme ein bisschen weg. Also erstmal schön, dass Sie es heute geschafft haben. Ich hatte ja schon mit Ihrem Agenten, Herrn Hermann, gesprochen. Erzählen Sie doch mal. Also Sie möchten jetzt, ich lasse Sie einfach mal sagen. Also, und das Schlagzeug ist ja auch interessant. Hat das vielleicht mit dem Buch zu tun? Ich bin so ein bisschen überrascht gerade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Boom, zack, boom, boom, zack.
Okay. Ja. Okay, ja. Fahren Sie gerne fort. Entschuldigung, ich wusste nicht, ob Sie.
Nö, das war es eigentlich.
Okay, ja, erstmal schön, schöne Perform. Ja, ich bin jetzt, ich sag's Ihnen, wie es ist, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Also möchten Sie vielleicht Ihr Konzept vorstellen oder wollen wir erstmal über das, weiß ich nicht, über das generelle Konzept sprechen oder?
Konzept, Schmonzept.
Ja, Herr Hermann, vielleicht machen wir es, gehen wir es anders an, Herr Hermann, also no offense, Nils, also ich weiß ja, ich bin auch großer Fan von der MBE und ich bin ja alles cool, was man übrigens seit Viva-Zeiten noch, echt coole Sachen. Herr Hermann, vielleicht können Sie dann nochmal, also was, wir hatten es ja im Vorhinein besprochen, also da hatten Sie mir ja ein bisschen was anderes erzählt, vielleicht wollen Sie mal sagen, was denn der Herr Buckeberg vorhat.
Ne, klar, also wie gesagt, wir sind jetzt ja hier wegen dem Buch von Herrn Buckeberg. Kennen Sie sicherlich noch von Stoke. Und ich sage mal so, der Herr Buckeberg, das ist ein Freigeist. Ne? Der war jetzt in ganz Europa unterwegs. Es gab teilweise Auftritte in Magdeburg oder auch in Braunschweig hat man einen. Also der ist richtig viel rumgekommen. Und das will er jetzt, die Essenz von dem, was er so getrommelt hat und auch mit der Mundharmonika, das will er, hat für viele Leute, sage ich mal, bietet er eine Heimat, ja.
Okay,
er macht die Gänsehaut.
Ganz kurz mal einhaken.
Und das will er jetzt die Essenz.
Ja, es ist ja ein Buch. Also, wir hatten jetzt keine Audio. Also, das Audio ist ja jetzt nicht.
Ja, das ist. Nee, das ist ein Buch.
Wir können vielleicht eine Podcast-Geschichte. Also, vielleicht können wir auch. Ja, genau. Also, ist es dann mit Aufschlagen und dann ist da so ein elektronisches Signal, so ein bisschen wie von Kinderbüchern, also dass man dann die Musik hört? Oder was hätten Sie sich da vor? Das wird natürlich produktionstechnisch dann doch teuer, ne?
Also, Herr O'Sullivan, Sie machen hier die Bücher. Wir bringen die Ideen. Sie, die Bücher, was das wird.
Ja.
Sie, also der Herr Buckeberg, wir waren auch schon im Morgenmagazin, da hatten wir mal angerufen, wo wir so eine Tasse gewonnen haben dann.
Hatte ich gesehen. Da hatte ich mich auch etwas gewundert, muss ich dann doch sagen, weil ich hatte nicht ganz verstanden, warum der Herr Buckeberg, Nils, ich spreche dich mal mit dir direkt, warum du da, also das habe ich nicht ganz verstanden mit dem, also die haben das ja gepixelt, aber du scheinst ja nackt gewesen zu sein. Also war das ein Statement auch oder das habe ich
Nils, auch nicht ganz verstanden. Gib muss doch ich mal den Herrn Buckel, den Herrn O'Sullivan, lade mal richtig was auf hier, damit er das weiß, was unser Anliegen hier ist.
Ich hasse Klamotten, ich bin gerne nackt. Warum ziehst du dich an? Das machen nur Idioten, das ist ein Fakt.
Ja, so, super. Die Gitarre ist aber nicht ganz gestimmt, ne?
Wem sich da jetzt nicht die Nackenhaare aufstehen, dem ist in meinem Sinn nicht zu helfen, ganz ehrlich.
Und wie es mit Nils Buch weitergeht, sehen Sie in der nächsten Folge.
Schaltet wieder ein bei der spannendsten Geschichte der Welt. Ja. Also, mich hat das Ukulele. Hier, siehe, da ist es. Mich hat das Ukulele-Spiel total versaut. Ich kann überhaupt keine Gitarrenakkorde mehr. Schaltet wieder ein.
Das wäre eigentlich auch genau so gut gewesen in der Impro noch. Genau diesen Satz so.
Ja, also, mich hat das Ukulele-Spiel total versaut.
Genau. Das merke ich mir. Sorry, war nicht gestimmt, die Gitarre. Aber dann so nackt da sitzen und sagen: oh, sorry, die Gitarre ist ja gar nicht gestimmt. Das ist mir echt ein bisschen peinlich.
Das sage ich auch, wenn ich so nächstes Mal Gitarre spiele. Ich kann das ja nicht. Ach, das Schlagzeug spielt mich total versaut. Ich krieg die Akkorde gar nicht mehr gespielt hier.
Also mal, das ist sowieso einer der größten Skandale, finde ich sowieso, Herm. Warum kannst du keine Gitarre spielen? Und warum gehst du das nicht mal an? Du bist doch auch so ein Hobbymensch. Also Hobby. Ne?
Ja.
Naja, also du, oder ich sag mal anders, Hobbymensch nicht. Das klingt abwertend. Ich meine, so, du bist ja so ein Projektmensch. Du hast doch immer so Projekte irgendwie zeitweise, was ich ja gar nicht habe. Und da wäre doch Gitarre perfekt für dich. Da mal so einen Kurs machen, ein paar Akkorde üben und dann hier schön Placebo ballern.
Placebo, ja, das wäre mein erstes Go-To. Bitter End will ich da hier spielen.
Keine Ahnung, was ist denn dieses zurzeit? Ja, gut, nee, weiß ich doch. Deine Lieblingsband, also Nils Lieblingsband, ey, guck mal, so schlecht bin ich gar nicht. Nils Lieblingsband ist Weezer. Ihr merkt gerade, wie ich so versuche, das in Länge zu ziehen, während ich hier noch versuche, dran zu erinnern. Foo Fighters ist ganz groß bei dir, Herm, natürlich.
Ja.
Aber, und Metallica natürlich auch groß. Ja, ja. Aber deine Lieblingsband, warte mal. Also anders gefragt, deine Lieblingsband müsste ich schon wissen, ne?
Ja, ich habe gar nicht jetzt so direkt eine Lieblingsband, würde ich mal sagen. Die ändert sich ja gefühlt jeden Tag. Ne?
In Extremo.
Richtig, die höre ich sehr gerne.
Oh, die sind geil, ne? Die sind so richtige harte Rocker, find ich richtig geil. Die sind alle echt Kumpels im echten Leben.
Ja, das sind so noch so kernige. Wobei sich der Sänger mal vorgedrängelt hat bei mir an der Bar. Das fand ich nicht in Ordnung. Aber,
echt?
Ja, da war ich bei
einer Bar. Da musst du jetzt aber kurz erzählen. Hast du da pikante Details?
Nee, leider nicht.
Können wir wieder Beef anfangen mit irgendjemandem aus der Öffentlichkeit? Ja, wir verlieren Relevanz. Wir brauchen wieder einen guten alten Beef mit jemandem, der größer ist als wir.
Ja, stimmt.
Wir teilen ja auch oft genug aus, aber reagiert halt keiner.
Ja, ich habe neulich auch so eine Zusammenfassung geguckt von diesem YouTuber-Boxkampf. Also ich kenne die alle nicht, aber ich fand das irgendwie lustig, dass sie dann Boxkampf gemacht
und so
haben. Nee, diese Deutschen, die das in
Köln gemacht haben. Ach so, Trimax versus Mickey und Vlesk versus Nahuma oder so, keine Ahnung.
Ja, das war für mich wie so außerirdisch angucken, weil ich habe nichts verstanden davon und dann habe ich das geguckt und das fand ich dann irgendwie, ja. So ein paar kannte man.
Da waren aber tatsächlich 8.000 Euro da in der Leute in der Lan Access Arena.
Hat sich unbedingt besser gemacht.
Montana Black war auch da, ich habe das natürlich alles verfolgt, Insta-Stories so. Immer so, ja Leute, hier Bruder, erstmal hier ein bisschen schön mal hier geil, Köfte essen hier und dann mit den Jungs hier, erstmal hingehen, geil hier. Und da hat er irgendwie, hat er so 3 Tage später einfach nur getwittert, so, oh, gefühlt halbe Lan Access Arena Corona, Digga. Hast du gedacht, geht.
Oh, ich war auch, ich
war.
Das ist
so herrlich, ehrlich.
Ich war vergangenes Wochenende Nacht bei meinem ersten großen Event seit quasi Pandemiezeiten. Da war ich bei so einem MMA-Kampf von We Love MMA Deutschland.
Geil.
Und das,
Hammer.
Ja, und das war sehr interessant. War sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Und das habe ich auch so gedacht, da habe ich mit meinem Kumpel Martin, mit dem wir da waren, haben wir uns so unterhalten, wie das für uns beide so wirklich das erste Event nach Pandemie-Dingsbums war, wo nichts mehr war, wenn man dann so irgendwann alt ist und dann so, ja, damals, als das mit Corona war, da konntet ihr ja 2 Jahre lang nicht irgendwo hin und so. Was war denn so das Erste, was du dir angeschaut hast? Das muss ja total krass gewesen.
Ja, da war ich beim Käfigkampf. Hab mir erstmal angeguckt, wie sieht so auf die Fresse aus. Ich hab Schnauze hier auch mit Blut und so, war ich geil. Ja, klar, nachgefühlt, halbe Arena Corona, Digga.
Ja, da waren natürlich auch, haben natürlich alle die Masken getragen und sich in Abstände gehalten. Also gerade so MMA, das da wird der, ja. War sehr interessant.
Wo war denn das?
Das war in München, in der Olympiahalle, allerdings in der kleinen Olympiahalle, weil in der großen Olympiahalle was ich jetzt auch noch nicht kannte. Und zwar war da so eine E-Sports-Veranstaltung. Und aber da war ein E-Sports-Triathlon. Das fand ich ganz interessant. Das heißt, die machen so drei.
Das ist geil.
Da machen die scheinbar so 3 verschiedene Spiele, die dann quasi gegeneinander antreten.
Das ist aber eine gute Idee. Ich habe das gerade zum ersten Mal und es hat direkt in meinem Kopf Sinn gemacht.
Ja.
Das ist echt eine gute Idee. Also du musst wahrscheinlich einen Shooter und dann irgendwie einen so ein Battle Royale und wahrscheinlich irgendwas anderes, das, Geschicklichkeit oder Strategiespiel oder so machen.
Das war für mich auch ganz schön, weil neben der Tatsache, dass ich ein Hobby- und Projektmensch bin, bin ich ja auch sehr gerne ein Beobachter. Und ohne jetzt irgendwelche Klischees bedienen zu wollen, aber wenn in der einen Halle so MMA-Zeugs ist und in der anderen Halle E-Sports, dann macht es sehr viel Spaß, einfach davor ein bisschen zu stehen und zu schauen, wer könnte wohl in welche Halle gehen. Und das konnte man relativ gut so zuordnen. Das fand ich ganz gut.
Also ich heb mal deine 3 zum Schluss auf. Ich habe, glaube ich, eine gute Frage. Ich frage mal dich, Nils. Was wären die 3 Spiele, wo du auf jeden Fall sagen würdest, du würdest Computerspieler-Triathlon-Weltmeister?
Ich würde bei allen sofort.
Nee, jetzt sag mal deine drei, wo du sagst, wo würde, wenn du selber sozusagen, also wo du sagst, ja, da, wenn das die drei Spiele wären, so für eine, ja, WM, dann wäre ich da, würde ich da mal gewinnen mit Abstand.
Parappa the Rapper.
Ja. Was war das nochmal für ein Ding? Da muss man irgendwie, ist man wie Let's Dance oder so. Nee, wie heißt das der, nee, wie heißt das nochmal?
Just Keine Dance meinst du? Ja, also da muss man im richtigen Zeitpunkt halt die richtigen Knöpfe drücken, damit die Figur richtig rappt. Im,
ja, genau,
richtigen Tempo und Rhythmus und so. Also das, dann wäre es noch, was wäre es denn noch? Death Stranding.
Oh, oder nee, da muss man gar nicht, das wäre ja witzig, der langweiligste Event aller Zeiten. Okay, wir kommen nun zum zweiten Disziplin, Death Stranding, und wir sehen uns alle in 48 Stunden wieder und gucken mal, wer das Paket gebracht hat.
Und das dritte wäre irgendein frühes Ridge Racer. So.
Okay, aber auch, okay, das ist ja dann schon auch, das könnte sein. So, ich denke mal, Herm, jetzt, also irgendwie, alles drei ist irgendwelche, also ich schätze, mach mal eine Schätzung. Bei Herm wäre es so Tycoon Rollercoaster, oder wie das heißt, dann die Sims und dann irgendwie sowas wie so Larry oder so, oder Morhun oder so.
Ja, Larry. Ich bin super gut im Larry-Spielen.
Larry's Leisure Suite, wie das heißt.
Also,
was würdest du sagen?
Ich bin der Meinung, ich bin gerade so ein bisschen raus, aber ich bin immer noch der Meinung, dass ich zu meiner Höchstphase zu den Top 10 deutschen Overcooked 2 Spielern gehört habe. Da macht mir keiner was vor. Ich habe mich da so reingekämpft. Also in diesem Spiel geht es darum, dass man quasi in einer Restaurantküche arbeitet und ganz schnell Essen zubereiten muss. Man muss quasi die Bestellung abarbeiten.
Ja.
Macht super viel Spaß, kann man auch zur Seite quasi lokal zu zweit spielen, deswegen ist es auch super. Da verstreitet man sich aber sofort. Jedenfalls habe ich mich da so sehr reingesteigert, dass ich mittlerweile, wenn ich an so Imbissen essen gehe oder sowas, mich das wütend macht, wie schlecht die organisiert sind, weil ich alles nur noch in diesem Spiel sehe, wo ich denke, ey, die müssen das doch zuerst, warum schneiden die das nicht zuerst und machen das dann? Das macht doch so keinen Sinn, die könnten so viel Zeit hier gerade sparen.
Ja. Gehst du dann auch cool so nach hinten mal einfach ungefragt und dann, wenn dich jemand fragt, ob du was für arbeitest, dann sagst du halt so, ja, ich wollte eigentlich angeben, aber ich bin Top 10 Overcooked-Spieler, also ich kann dir nur helfen hier. Ja,
ich kann euch gerne ein bisschen, wenn ihr hier auf der Stelle, wenn ihr so ein bisschen rutscht, dann ist das schneller, als wenn ihr lauft. Und dann,
ja, und der Tipp ist umsonst, Leute, ne? Okay. Folgt mir auf Twitch, sagst du dann noch so.
Ich hab mir mal auf der Switch, habe ich mir mal hier das, wie heißt das, dieses Feuerwehrmann im Park-Spiel da.
Ja. Was? Feuerwehrmann im Parkspiel, genau, so heißt das. Das ist, glaube ich, auch der Titel, ja, von dem Spiel.
Heißt Overwatch oder so?
Ja. Ach ja, sein. Ach ja, ja. Mit diesem Turm so drauf, ne, als Logo.
Genau, das habe ich mir geholt, und weil ja alle gesagt haben, das ist so toll. Und ich bin so in der ersten Mission plötzlich an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und laufe die ganze Zeit nur durch den Park und denke so, okay, wo muss ich denn jetzt hin? Und es passiert einfach nichts mehr. Vielleicht ist das ja das Spiel, aber ich glaube nicht.
Also ich glaube erstens auch nicht, weil das klingt wie jedes zweite Let's Play von mir, was du gerade beschreibst. Und es hat sich in 10 von 10 Fällen erwiesen, dass es nicht das Prinzip des Spiels ist. Ich will eins nochmal kurz, ich will natürlich, meins bei mir ist ja klar, ne? Also ich bin natürlich die richtigen Pro-Games, ich denke mal Dark Souls 1, 2 und 3 sind es bei mir dann einfach nacheinander und dann ist auch gut, ja.
Aber ich bin wirklich, aber
ich finde gerade so, ganz kurz noch, ich finde es so lustig, dass wenn man uns gerade so reden hört, man schon so meinen könnte, okay, wir sind wirklich komplett einfach aus dieser ganzen Mainstream-Gaming-Blase raus, so Feuerwehrmann spielen, da habe ich mich da verlaufen, Overcooked, das sind wie vor 100 Jahren. Aber finde ich gut, dieses Overcooken müssen wir mal reinziehen. Ich glaube, das könnte ja mal im Stream zocken. Glaubst du, das wäre was für mich, so wenn ich das streame oder so?
Ja, ist
das,
ja. Mach mal.
Okay, muss ich mir echt mal merken.
Also ja, dann guckst du auf jeden Fall die ganze Zeit sehr angespannt. Ich überlege auch noch, ich habe also jetzt so an sich Spiele, also ich habe Far Cry 4, glaube ich, 5-mal durchgespielt. Also da kenne ich mich wahnsinnig gut aus, aber wenn ich das online spielen würde, wäre ich natürlich sofort hinüber. Aber wenn es irgendwie so heißt, okay, zweite Triathlon-Disziplin ist, man muss sich in Far Cry 4 gut auskennen, dann wäre ich super.
Okay.
Und dann, wo ich mich neulich noch reingenerdet habe, es kam ja, letztes Jahr war das ja, glaube ich, dieser Tony Hawk's Pro Skater Remake kam ja raus, von den ersten beiden Teilen, was dann so am Anfang ganz gut war und irgendwann war man so total genervt davon, weil man irgendwie die Sachen nicht so richtig geschafft hat. Und dann habe ich das aber alles halbwegs durchgespielt und dann gibt es aber auch so extra Modi, wo man quasi so Speedruns machen kann.
Ja.
Dass man so quasi alle 10 Aufgaben, die viele immer sind, so möglichst schnell schaffen muss. Und ja, da habe ich auch, aber nur für das erste Level, bei den anderen Level schaffe ich das gar nicht, das alles irgendwie, das finde ich zu nervig. Und da war ich unter den Top 30.000 weltweit. Also das würde ich auch mir auch noch zutrauen.
Oh, das ist nicht schlecht.
Ja.
Das war ja einer der Gründe, warum ich dieses Spiel, ich war ja auch sehr, habe das mich sehr darauf gefreut, habe es mir auch geholt, weil ich natürlich auch diese Generation bin, die damals halt Tony Hawk's und so gespielt hat. So als man noch nicht so Social Media hatte und so und man halt den ganzen Tag zu Hause hockte und das gespielt hat. Und jeder von sich immer dachte in seinem Dunstkreis, ich bin der weltbeste Spieler. Also, weil man hatte halt keinen internationalen Vergleich, aber ich war safe davon überzeugt, ich bin einer der weltbesten Top 10 Tony Hawk's 2 Spieler, zumindest auf diesem einen Level, diesem Schullevel. Aber ich war dann, mein Problem mit dem Spiel war, dass, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, das war mir dann wegen genauso Sachen, wie du gerade gesagt hast, Herr, too much. Also es gab mir dann so, keep it simple so, das war dann zu viel Sachen, also es war mir jetzt, was ja eigentlich was Gutes ist normalerweise, ne? Also geiles Spiel, geilere Grafik von dem alten Spiel, cool, ich kann alles nochmal erforschen, aber es war mir dann on top too much. Ich will, das braucht das alles nicht. So Zeitrennen nochmal, dann online gegen Leute und so. Ich will einfach, ich hätte einfach gerne die Originalspiele gehabt, genau wie sie waren, nur ein besserer Grafikpunkt. So, mehr nicht, so. Aber gut.
Ich war auch immer ein großer Fan von Burnout Paradise. Das habe ich immer mit Waldi gespielt.
Das ist ein Rennspiel, ne?
Ja, aber so, wo man durch eine Stadt cruist und an jeder Kreuzung gibt es Challenges, die du annehmen kannst oder nicht. Und das war, das, und es gibt, glaube ich, drei Arten von Challenges: Zeitrennen, Crashrennen und Stuntrennen. So als Grundbasis irgendwie. Und dann, und dadurch levelst du halt ab und kannst dir andere Autos kaufen und so ein Scheiß. Und das hat aber irgendwie immer Bock gemacht. Es war irgendwie immer so, vor allem mit, wenn du das mit jemandem zusammengespielt hast, wenn man so zusammen vor der Konsole saß und sagt, ah, hier ein Stuntrennen, mach du mal und so, und dann spielt er wieder eine halbe Stunde und du fieberst so mit und dann sagt, hier mach du mal weiter und so. Wenn man sich dann immer so abwechselt, das ist auch etwas, das ich früher geliebt habe, das ja auch so völlig verloren gegangen ist, gefühlt,
nee,
dass man so zusammen
nicht
vor
das
der
ist
Konsole
ja Streaming
sitzt
jetzt
und so Zeug.
Quasi.
Ja, aber es ist ja nicht das Gleiche.
So nee, also sorry, dass ich dich da auch so vehement unterbreche, aber das ist wirklich, leuchten meine Augen ja auf, weil das ist ja seit Jahren meine Theorie, dass, weil genau das, Nils, was du beschreibst, damit bin ich auch groß geworden. Bei mir war es mit meinem Cousin, mit meinem paar Jahre jüngeren Cousin, haben wir immer zusammen Zelda gespielt. Auch immer so, ja, wenn der eine mal nur zuguckt, ja, geh doch nochmal in den Raum, und der Schlüssel war doch da, und dann hilft man sich so. Ja. Und der eine spielt, man spielt quasi zusammen ein Spiel und wechselt sich ab. Und ich glaube, dass der Kern dieser Emotion wirklich das Erfolgsgeheimnis von so Streaming oder sich Let's Plays angucken, muss ja nicht nur Twitch sein und so, weil man dieses Gefühl ja auch hat, quasi mit zwar jemand Fremden, aber man guckt ja Backseat-Gaming, du sitzt einfach zurück und lässt jemand anders spielen und kannst das Spiel trotzdem erleben, ja.
Das stimmt, das glaube ich auch, dass das das Geheimnis des Erfolgs ist, aber ich hätte es auch gern nochmal, ich würde es gern nochmal in physischer Anwesenheit
erleben, ja, klar,
sozusagen.
Aber ich glaube, man kann das nicht. Ich glaube, es wie so oft mit so, also na, ich will jetzt gar nicht so negativ klingen, aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist das gar nicht möglich. Selbst wenn du das alles, also du machst so einen Abend mit einem Kumpel, wo du weißt, das passt da voll, und dann holst du dir Chips und Cola und hast ein Spiel und so. Ich glaube, am Ende ist man dann eine halbe Stunde auch wieder am Handy und denkt sich so, ja, wollen wir den Rosé aufmachen? Ich komme hier nicht weiter bei dieser Feuerwehrmission. Ich weiß nicht, was weitergeht.
Ja, ich muss auch mal hier irgendwie bei mir Streaming einrichten. Ich muss das auch mal ausprobieren.
Ja, klar.
Maria will ja auch unbedingt, die will ja City Skylines streamen. Die ist ja eine sehr begeisterte City Skylines-Spielerin.
Ja.
Und das wollte sie schon immer mal streamen. Sie hat ja auch so einen Gaming-Laptop und so. Und ich muss das mal irgendwie hier, ich muss mal aufbauen.
Also, Maria, falls du das hörst, jederzeit ist meine Tür, mein Ohr für dich offen, falls du Tipps oder Hilfe brauchst, wie man das macht. Weil das ist gar nicht so schwer, aber es gibt so ein paar Sachen, da muss man sich kurz mal ein bisschen reinfuchsen, und dann geht das.
Ich finde es witzig.
Ja, musst du uns mal so ein Basic-Setup irgendwie erklären. Dann
ja, das kann ich gerne machen. Das können wir gerne machen.
Ich fände es eigentlich viel witziger, wenn ein Stream ist, wie Maria jetzt einfach mal in deiner Wohnung City Skylines streamt, und der andere Stream ist, wie du im Hintergrund leise sein musst und in deiner Wohnung nichts machen darfst quasi, weil Maria gerade streamt.
Ja, weil er muss leise sein, aber trotzdem hat er die ganze Zeit dieses Drumset-Cat. Geht auf. Und man hört immer nur, wenn er sich in der Nase juckt oder so, ganz leicht
so kling, kling, klong, klong. So ein Typ, der so Straßenmusiker ist und immer so damit so tagsüber sein Geld verdient, aber nachts ist er so Profi-Einbrecher und muss aber immer, hat er immer dieses Kit auf dem Rücken und muss.
Da sehe ich eine tolle Comic-Reihe vor mir.
guter Doppeljob.
Ach, bei diesem Kit, bei diesem Trommel auf dem Rücken und so, fiel mir vorhin noch was ein. Und zwar, das haben ja auch schon ein paar Leute das an uns geschickt, an Gäste des Geisterbahn auf Instagram und sowas. Und zwar, die große kölsche Band Casala sucht eine Vorband für das große Stadionkonzert in Köln. Da hieß es natürlich sofort, da muss El Elefanto spielen. Da hat natürlich El Elefanto sofort interveniert. El Elefanto ist Mallorca exklusiv.
Ja. Man muss dazu sagen, das hat mir einer der, ich weiß gar nicht, ob er Chefredakteur ist, aber auf jeden Fall Redakteur vom Kölner Stadtanzeiger hat mir dieses Casala-Angebot auf Twitter geschickt, ob ich da nicht mit El Elefanto auftreten wollen würde.
Ja. Also man muss eigentlich noch, man muss es ein bisschen spezifizieren. Es ist nicht nur Mallorca, sondern es ist wirklich nur El Arenal. Also das ist irgendwie ganz wichtig. El Elefanto und El Arenal, das ist wichtig. Ja, ja.
Aber ich habe ihm dann gesagt, also El Elefanto ist Mallorca exclusive, das geht leider nicht bei Gesalle.
Jetzt überleg natürlich, ob du dir quasi so eine Kölsche, die Mülltüte gibt es ja schon, ob du da vielleicht da so diese One-Man-Orchester-Band dann mal so eine, ja, so eine schöne Stunde in so einem Stadion auf so einer riesigen Bühne stehst.
Ich hab ihm nämlich dann geschrieben, ich könnte für Casalla und für Köln, könnte ich überlegen, ob man einen kölschen El Elefanto-Ableger macht. Den würde ich aber dann Et Rüsselche nennen.
Fällt gerade zum ersten Mal auf, dass, also ein geiles Konzert war ja auch so LL Cool J und El Elefanto. Das hört mir jetzt erst auf, wenn man das so ausspricht, ist es fast schon ein bisschen international. El Elefanto. El Elefanto. Und dann machst du immer so. Tabaracatita.
Tabarariocotti. Das ist echt lustig, wenn so El Elefanto, ja, den Namen können wir nicht nehmen, denn das hat irgendwie noch die, der gehört noch der Plattenfirma oder so. Und dann machst du ja wirklich mit diesen zwei großen L's am Anfang. El Elefanto.
El Elefanto, genau. Und auf dem ersten E ist auch so ein Akzent. El Elefanto.
Aber da habe ich dann auch gedacht, sollen wir nicht mal überlegen, ob wir mal eine Show auf Mallorca machen? Dass wir einfach mal so einen Podcast auf Mallorca machen.
Ich erinnere dich an so eine bestimmte Show auf so einer bestimmten Convention, die dann auch etwas unangenehm war.
Ich meine nicht, dass wir uns irgendwo reinfuchsen, ne? Sondern wir sagen explizit hier, das ist natürlich auch mit Eintritt, nur für Fans von uns und sowas, ne? Schön in so einer Finca mit Meeresgang so.
Oder da kommen nur drei was, Leute.
Ja, reicht ja auch, ne? Reicht ja auch, so.
Das stimmt.
Ist ja jetzt, was weiß ich, wenn wir woanders sind, auch nicht groß anders, ne? Stimmt natürlich nicht, da haben wir natürlich die großen Arenen, aber auf Mallorca wird man so ein bisschen so familiär, dieses Flair und so, ne? Wir schön in so weißen Leinensachen und sowas. Und
dann können wir vielleicht in der Stierkampf-Arena eine Show machen.
Ja, da würde ich mich sehr wohl fühlen, ja, das finde ich gut.
Das wäre schon witzig, aber bei dem ersten, also dieses Familiäre und im Endeffekt sind es wirklich einfach so fünf Leute und dann ist einfach so eine Nacht saufen mit Ukulele spielen am Lagerfeuer. Und irgendwann hören wir so Jan Ulrich schreien. Was ist los da?
Ja, wir haben das bei Groupon bekommen, wir wissen auch nicht, wer ihr seid.
Wir müssen überhaupt erstmal unsere Amsterdam-Reise noch
stimmt. Aber wir sind so gut organisiert, ne? Ist unglaublich.
Die steht ja auch noch an für dieses Jahr.
Also wenn ihr da draußen denkt, weißt du, die Leute, müssen wir auch dazu sagen, die Leute denken ja da draußen, wir sind so verpeilt, wir haben da auch noch gar nichts gemacht und so. Nein, da ist schon alles, da wird geplant, da sind die, also da ist Moritz schon seit Wochen dran. Ja. Der hat da schon alles abgeklappert, angerufen. Du, wir müssen ja erstmal Sachen vergleichen, müssen ja Hotels vergleichen und so weiter.
Herm hat ja auch schon einen Tisch reserviert im Pitbull, weil er sagt, da gibt es das beste Gras und der will da auf jeden Fall einen geilen Space Cookie, also in Herms Worten, er will sich da einen geilen Space Cookie reindrehen.
Ja, genau. Nee, ich glaube, reinzwirbeln.
Reinorgeln will ich mit denen.
Ja. Und ich muss ja auch noch mal, also meine persönliche Puff-Map ist auch noch nicht fertig, ne? Ich will da so eine bestimmte Route auch ablaufen. Ja, also ich will da schon auch gucken, dass ich eine sehr effektive. Ich habe da so eine Traumroute, ja, und da will man natürlich gucken,
kannst
dass man das so eins nach dem anderen.
Kannst du auch einen Triathlon draus machen.
Also fällt mir doch ganz kurz ein minimaler Einschub zu unserem Triathlon. Wie witzig wäre das denn bitte, dass dieser E-Sports-Triathlon halt wirklich drei Games sind. Das eine Game ist halt Fahrradfahren, das zweite Game ist so ein Rennspiel, wo man laufen muss. Und das dritte, naja, wirst schon schwimmen oder sowas, Olympics. Aber ja, nee, also ich muss da meine Puff-Map noch fertig machen, genau. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Ich meine, für Nils müssen wir auch gucken, der will ja ein eigenes Hotel haben, weil er hat ja diese Fünf-Sterne-Klausel bei uns drin. Und Herm und ich.
Nur Boutique-Hotels.
So genau, und Herm und ich sind so, haben wir ganz am Anfang, aber muss man auch sagen, ein bisschen einen kleinen Fauxpas gemacht, dass wir halt gesagt haben, wir geben uns mit bis maximal 4 Sterne zufrieden und das wollen wir natürlich irgendwie gucken, dass wir dann vielleicht halbwegs in der Nähe sind, ne?
Ja, und das ist ja, mein Zimmer wird ja dadurch ausgeglichen, dass ihr in schlechteren Hotels seid, dadurch wird ja der Preis für mein Zimmer wieder ausgeglichen, das hebt sich ja, dann rechnet sich gegeneinander weg.
Genau, und Marias Hubschrauberfahrt ist natürlich auch so eine Sache, die kommt ja mit, wie es aussieht und da freuen wir uns natürlich alle, aber es ist halt irgendwie auch so ein Ding, ich meine, müssen wir irgendwie vielleicht hinter den Kulissen klären, ich sag's, wie es ist, ich verstehe es nicht ganz, klar, Poolartes geht's gut, da läuft alles gut, Maria ist erfolgreich, aber ich finde, eine eigene private Hubschrauberfahrt von Berlin nach Amsterdam ein klein bisschen too much.
Dabei wäre das im Hausboot viel praktischer.
du musst ja auch noch einrechnen, dass wir diese geheimen Mikros auch noch brauchen, weil wir alle hören wollen, wie du auf deiner Pufftour reingehst und zu der Frau sagst, pack mir an der Lell.
Ja. Aber Neuken in der Keuken.
Die Szene wollen wir alle miterleben, wie du das zu einer Sexworkerin sagst.
Pipe the Lell in the Keuken. Pipe the Lell in the Keuken. Ich krieg mittlerweile echt, also nicht oft, wäre jetzt übertrieben, aber ich krieg schon ab und zu mal einen guten alten DM-Slide mit Neuken in der Keuken. Also leider von meistens von irgendwelchen Dudes, die witzig sein wollen. Von irgendwelchen Mädels, die Interesse haben, aber gut.
Ja, das überrascht mich. Ich kann Neuken nicht bezahlen. Ja,
aber ich kann auch das versteckte Mikro nochmal in den Coffeeshop reingehen und so.
Ja, absolut. Habt
ihr was zum Boffen da oder was? Nee, ist nicht mein erstes Mal, ich mach's voll oft, aber war mir nicht sicher, ob ihr das gute Zeug da habt.
Ja, das wird legendary. Aber Mallorca ist, ich meine, das können wir machen, wenn ich dann mit El Elefanto auftrete, dann nehmen wir danach dann eine Folge zusammen auf.
Die Frage ist, kennst du uns dann noch, ne? Ist natürlich auch die Frage.
Ja, ich kann euch ja jetzt in das Geheimnis einweihen, dass ich schon seit längerem am ersten El Elefanto-Track arbeite und ich habe mir mal so ein paar Mallorca-Songs angehört und habe mir so genau die Struktur angehört, wie die so komponiert sind und wie die so aufgenommen sind.
Also man
so.
Muss sich, für euch da draußen, man muss sich das so vorstellen, denkt an den Film Beautiful Mind, ja, wenn Nils sich das so anguckt, da gehen auch die, und dann, oder dieses Meme von Zach Galifianakis bei Hangover, das sind so Zahlen und das sind richtige Codes, Akkorde und F, Cis, C, E, Moll. Ach, Moll. Und dann auf so random so ein Bild von Ralf Siegel kommt durchs Bild.
Ich hab ja mal in unserer Karriere versucht, so einen Mallorca-Song zu machen, damals, als wir in Babylon aufgetreten sind. Wisst ihr das noch?
Da hab ich das war Hammer.
Aber der war, das war musikalisch nicht so gut. Ich war so unzufrieden damit, weil der nicht geklungen hat wie so ein Mallorca-Song. Und jetzt habe ich mir das mal, mir so ein paar Songs irgendwie so angehört, mal so genau auf die Elemente geachtet und wie die gesetzt sind und so. Also zum Beispiel, was ich gelernt habe, ist ein ganz simpler Trick, den man aber einfach so raushören muss, damit einem das klar ist, ist, dass der Bass muss einfach immer gegen die Bassdrum gesetzt sein. Also du hast eine Bassdrum, die geht bum, 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 bum und dann machst du immer in den Pausen dazwischen bum, 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 bum.
Ja, aber das ist, ich will jetzt nicht gemein klingen, aber come on. Also das ist
ganz simpel.
Dafür musstest du jetzt erstmal ausklamösern, das ist doch klar.
Das ist ganz simpel, aber das muss man sich so genau reinfuchsen, um das so genau rauszuhören. Also es ist nicht schwer, das rauszuhören, aber es ist halt ein super zentrales, wichtiges Element. Und wenn man das nicht so macht, dann klingt es schon direkt nicht so, wie diese Songs alle klingen. So. Und das, da habe ich mir so ein paar Sounds dann ausgesucht und habe das sozusagen. Jetzt habe ich schon ein ganz gutes Instrumental, habe es auch schon so ein bisschen soft arrangiert, sozusagen so vorarrangiert und muss da jetzt den Text noch richtig draufsetzen. Und so habe mir auch schon ein Elefantengeräusch draufgelegt. so ein Rüsseltröten.
So ein Misserfolg war das. Du stellst dein eigenes Schlagerlicht sehr unter deinen eigenen Schlagerlicht.
Ja, es war textlich.
Guck mal, hat nicht Jana neulich sogar so dein Lied getwittert?
Nee, das war das Lied zum 100. Das war das Lied, das zu unserem 100. gemacht hat. Das Lied damals
Grüße gehen raus.
Das Lied damals in Babylon war gar nicht so schlecht. Das war, also textlich war es gar nicht so schlecht. Ich hatte irgendwie so eine lustige Phrase, die ich da benutzt habe.
Aber
ganz
du warst
cool.
Halt unter meinem Schatten, muss man auch sagen. Du kommst nicht vorbei. Ne? Das war natürlich
der
Heartbreaker.
Bin ich immer.
Aber das war was anderes.
Das war ja unser erster Auftritt.
Ach, ey, ich komme so durcheinander. Mein Gehirn ist so ein krass Sieb bei unseren Auftritten, da weiß ich gar nicht mehr.
Das war unser allererster Auftritt im Astra. Da waren alle unsere drei Songs sehr, sehr gut.
Wie willst du aber deinen Elefanten, hast du schon eine Idee, also wenn es dann fertig ist, wie du das präsentieren willst? Willst du es hier im Podcast so mit Vor- und Nachbesprechung machen oder am Ende oder so? Wie willst du es machen?
Wahrscheinlich, na klar, wo denn sonst?
Ich würde es auch gerne, also mein Vorschlag wäre auch Vor- und Nachbesprechung. Und Hermann und ich hören es dann auch hier während der Aufnahme zum ersten Mal.
Ja.
Das wäre gut. Ich glaube, sowas, also mich zumindest, als so aus Produzentensicht und sowas, motiviert sehr, quasi sowas auch fertig zu machen und auch so besonders gut zu machen, weil man will ja auch so ein bisschen, dass die Reaktion, man ist ja sehr gespannt dann auf die Reaktion direkt, ne?
Na. Ja,
willst du natürlich nichts Halbgares abgeben.
Natürlich nicht.
Wir müssen auch noch hier Moritz und seine Combo noch, den müssen wir noch zurückdissen, ne? Das war auch vor ungefähr einem Jahr, haben die uns gedisst. Da müssen wir auch noch mal angreifen irgendwann.
Na.
Okay. Ja, aber das ist ja mittlerweile in Amerika abgegeben. Okay, also die Beats werden ja gerade noch geschraubt, so von bestimmten Produzenten und so. Migos ist da dran, glaube ich, gerade aktuell.
Ja, cool.
Ja. Leute, wie sieht's aus? Ich will jetzt gar nicht so einen harten Themensprung machen, aber es war halt gerade gestern Abend, ne? Also wollen wir noch kurz über die Passion sprechen oder?
Also ich kann so viel sagen.
Einfach ignorieren, als Fiebertraum.
Ich habe eine Minute eingeschaltet und dann dachte ich, wow. Und dann habe ich es wieder ausgeschaltet, weil ich mir vorgestellt habe, Ich will das einfach in euren Stimmen erklärt bekommen, was da vorgefallen ist.
Also, ich mache mal so. Ich übernehme das einfach mal, dieses Erklären, und möchte aber gebe dann gerne ab, weil und werde dann auch gleich sagen, also mit welcher Beobachtung ich es an Nils abgebe. Denn ich habe dir ja schon geschrieben, Nils, gestern. Das war für mich das Witzigste an dem ganzen Abend. Von allen Tweets, von allen Posts hat Nils für mich die witzigste Frage gestellt. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Nils weiß schon, was ich meine. Und zwar im Großen und Ganzen hat RTL in einem großen Live-Event aus Essen, moderiert von keinem Geringeren als Thomas Gottschalk, richtig mit Live-Publikum und draußen Open Air und so ein bisschen auch Hall auf der Stimme, also dieses große Wetten-das-Feeling quasi, haben sie die Passion, also hier die Kreuzigung von Jesus oder so, diese Bibelgeschichte halt nacherzählt mit, ich sag mal so, der absoluten Top-Garde der deutschen Pop- und RTL-Welt im weitesten Sinne, würde ich sagen. Also wirklich alle dabei, von Rainer Kallmund über Nelson Müller bis hin zu Michael Semmelrogge und so einfach. Also es war unglaublich. Martin Semmelrogge, genau. Ich weiß ja, wie ich heiße, scheiße. Und Alexander Klavs war Jesus. Ich meine, allein das ist eigentlich schon ein Tweet. Das ist einfach so verrückt alles. Und ja, die haben die Geschichte erzählt und das so ein bisschen vermischt. Und also ja, ich glaube, ganz viele Leute draußen sind gerade so ein bisschen, warum erzählt er das? Aber das ist einfach jetzt für dich, Herr. Ich finde das fast schon sympathisch, dass du der gefühlt einzige Mensch bist, der das nicht mitbekommen hat. Und ja, und dann gab es da natürlich sehr viele Situationen und es wurde natürlich auf Twitter in dem absoluten Circle Jerk von gefühlt 70 Leuten halt ein Tweet nach dem anderen, die aber, glaube ich, jeder von diesen 70 Leuten, zu denen ich mich dazugehöre, denke, dass das irgendeine Relevanz für die Menschheit hat. Das ist aber nur gegenseitiges so. Wir machen uns, kommentieren das. Und aber hat aber Spaß gemacht. Und das haben wir uns alle angeguckt, natürlich suffisant gelästert über das Ganze und waren alle so ein bisschen what the fuck. Und jetzt gebe ich an Nils ab, denn ich habe das natürlich auch so beobachtet, meine Gags gemacht, hat auch Spaß gemacht, aber ich fand eine Frage so witzig, weil Nils hat das so auf Instagram gepostet immer und ich fand das so süß, diese Herangehensweise, eben nicht dieses zynische Twitter-Ding, was ich sehr gewählt habe, so ein bisschen so, was machen die da und so ein bisschen versucht, das pointiert zu sagen, sondern Nils hat einfach Fragen gestellt. Nils hat einfach wirklich so vom Bildschirm abgefilmt, so als wäre er wirklich einfach so ein 11-jähriger Junge, der das wirklich auch gar nicht rafft, was hier passiert und einfach nur nette Fragen stellt. Er hat irgendwie gefragt so, was passiert? Was passiert hier gerade? Was ist das und so? Und dann hat er, glaube ich, im dritten Storyteil hat er irgendwie so gefragt, ich verstehe das nicht ganz. Die Polizei, also da war auch die Polizei, ne? Da hat die Polizei eine Rolle gespielt und so, hat er in diesem gefragt, ich verstehe das nicht ganz. Sind das die Römer oder wie ist das? Und da musste ich richtig laut lachen, weil ich das wirklich auch, also so, da wurde mir erst klar, wie skurril das Ganze ist, dass die wirklich versucht haben, diese Rollen zu besetzen mit irgendwie modernen, ich sag mal, keine Ahnung, Pendants dazu, zu der damaligen Zeit. Pontius Pilatus war irgendwie dieser eine Superbölle von Tölz oder wie heißt er? Keine Ahnung, dieser Blonde.
Nee, aber ist er nicht der Lehrer? Ist das nicht der
Lehrer? Der Lehrer, genau. Aha. Und Mark Keller war irgendwie Judas, glaube ich, und ja. So. Und der hat so krass pointiert, also so intensiv gespielt, wie ich es noch nie in meinem Leben jemals jemand habe spielen sehen. Und
außer Mark Keller, so spielt Mark Keller immer.
Das ist echt übel. Und Gil Ofarim war auch da und so. Ja. Und,
Petrus.
Petrus, ja, irgendwie auch. Und da weiß ich nicht, also alles ein bisschen komisch. Und Mireille Höppner, diese ARD-Pendant zu TAF, wie heißt das nochmal?
Doch, ist doch Brisant, glaube ich.
Ja, genau, Brisant. Und also alles ganz seltsam. Und dann haben sie auch irgendwie Leute in Essen gehabt, die wirklich ein Kreuz von A nach B tragen. Ja. Und so ein großes, beleuchtetes, weißes Kreuz. Und dann haben sie die Leute, die das getragen haben, immer so interviewt. Das war natürlich alles so ganz, ja, hat man halt, also jeder hat gemerkt, das waren einfach so extra ausgewählt, so besonders divers und so, dass jeder auch mal so ein bisschen eine Meinung hat, so ein bisschen Friede, Freude, Alkohol. Ist ja okay, ist ja auch gut, die Message ist ja gut, will ich jetzt gar nicht kritisieren, die Straße will ich gar nicht runtergehen. Aber ich sag mal so, es war einfach sehr, sehr, sehr skurril. Für mich war das ein kompletter Fiebertraum. Wie siehst du das, Nils?
Also diese Sendung war ein 1000-prozentiges Cringe-Fest. die ist zum Teil aber auch so angelegt gewesen. Also ich glaube, die wissen schon sehr genau, wie das beobachtet wurde. Ich fange erstmal mit dem Positiven an. Es gab durchaus positive Aspekte.
Geil, erstmal, wie bei der mündlichen Abi-Prüfung machst du das, sehr gut.
Erstmal, was ich gut finde, ist, dass diese Art Show in öffentlichen Raum, also in der Fußgängerzone, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Das war früher, gab es das ganz oft bei ganz vielen Sendungen, wo quasi so ein Passantenpublikum da ist, die es aufregend finden, so einer Fernsehsendung zuzugucken. Sowas gab es lang gar nicht mehr.
Stimmt,
und das fand ich irgendwie schön, das mal wieder zu sehen. So, dass da so wirklich so Leute, die eben in der Essener Fußgängerzone abhängen, da dann sich so eine Show mal angucken.
Ja.
Wie so ein Event und so. Das fand ich irgendwie, das fand ich gut, dass das mal wieder gibt. Dann hatten die eine Liveband, die sehr gut war, sehr Musical. Die hatten auch so einen großen Chor. Die haben einen sehr guten Musical-Vibe verbreitet. Die waren sehr tight. Das hat alles sehr schön geklungen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, sind wir mit dem Positiven eigentlich schon durch. Es war, also ich weiß überhaupt nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich da gestern gesehen habe. Es fing erstmal an mit einer 10-minütigen Anmod von Gottschalk, der in diesen 10 Minuten mindestens 8-mal gesagt hat, ja, das ist jetzt hier nicht religiös, ja, das ist jetzt hier kein Gottesdienst, ja, das ist jetzt hier, also auch wenn Sie nicht mehr in der Kirche sind, ist das hier eine Sendung für Sie. Ja. Es geht hier um Nächstenliebe, es geht hier nicht um Religion. Das hat er so oft betont, dass jeder wusste, okay, es geht um Religion.
Ja. Und, glaubst du, das stand auch auf dem offensichtlich abgelesenen Teleprompter, wo er immer einfach wirklich so krass nach oben links geguckt hat?
Ja, und also das, aber da ist er sicher, wie man so schön sagt, für nichts fies, also ja. Das ist dem ja egal, wenn man das sieht, dass er einfach abliest.
Okay, sorry, also meine Unterbrechung. Eine religiöse Veranstaltung offensichtlich, ja, genau.
Also mega religiös und so dieses, das so zu betonen, dass es das nicht ist, hat einen schon so super suspicious gemacht. Dann diese Szenen, dann haben sie ja, fängt es damit an, dass, also es soll damit anfangen, dass sie so, sie haben ja quasi Lieder gesungen, es war ja sehr Musical-esque und es waren alles so Deutschpop-Lieder, die sie da gesungen haben. Also immer Lieder von Silbermond, von Lindenberg, von Hast du nicht gesehen, so alles, Xavier Naidoo, Der Graf, Unheil, und so, all diese Songs irgendwie so in die Handlung eingebettet und wurden immer von den Protagonisten gesungen. Und das war halt Alexander Klaas als Jesus, fängt damit an, dass er sich mit denen trifft. Und es war alles in der Essener Innenstadt. Thomas Gottschalk hat das so begründet, naja, Essen ist ja auch eine Stadt, die öfters wieder auferstanden ist. Wo ich gedacht habe, meine Güte, diese Begründung habt ihr euch jetzt wirklich so krass aus den Fingern gesogen. Das war wirklich der absolute.
Ey, aber ganz kurz, Mini-Einschub, weil das so gut passt zu dieser Essen-Innenstadt. Gestern hat Colin Gebel, Grüße gehen raus, an der Stelle, habe ich auch retweetet, weil ich das so lustig fand, hat wohl der Offsprecher oder die Moderatorin an der Stelle auch gesagt, wir haben jetzt die Rüttenscheider Schlemmermeile verlassen. Da musste ich auch, danke RTL, ey, da wirklich so gut.
Ja, das war also, und also deswegen war es in Essen, weil die Stadt, Gottschalk hat gesagt, sie sei nach dem Krieg nochmal wieder auferstanden und jetzt, wo die Schwerindustrie weg ist, sei sie auch nochmal wieder auferstanden. Deswegen wäre das der perfekte Ort für die Passion, wo du so, okay, ihr habt einfach irgendeinen Marktplatz gesucht, wo euch vielleicht die Stadt am meisten geboten hat oder whatever, aber darauf so eine Scheiße zu erzählen, weil es so ein konstruierter Grund ist, sei es drum. Die Essener werden sich gefreut haben, dass mal wieder irgendwie was gebacken ist in der Stadt und so, ist ja alles wunderbar. Es war auf jeden Fall diese Erklärung und dann geht es damit los, Jesus trifft sich mit seinen Jüngern. Das ist so inszeniert, dass Jesus mit 2, 3 seiner Lieblingsjüngern, in dem Fall Petrus, gespielt von Gil Oferim, der, ich weiß gar nicht, welchen Jünger Laith Al-Din gespielt hat, aber so, er ist auch dabei und noch eine
Petrus
Jüngerin.
Petrus hat Laith Al-Din gespielt, glaube ich.
Nee, Petrus war Gil Oferim.
Ach so, stimmt. Ach, warte mal. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich kenne mich gar nicht, die Geschichte nicht so gut.
Auf jeden Fall Laith Al-Din, dann irgendwie noch eine Frau dabei, die sind in der Essener Straßenbahn. Und fahren zum Hauptbahnhof,
so
wo aus von der U-Bahn die so ein paar andere Jünger kommen. Mark Keller als Judas, Stefan Mross ist auch noch dabei gewesen. Die kommen so alle aus der U-Bahn und dann aus einer anderen Ecke kommt noch Samuel Koch, der ja im Rollstuhl sitzt, der quasi nur den Kopf bewegen kann, weil er vom Kopf ab gelähmt ist, mit so ein paar anderen. Und die treffen sich dann alle mit Jesus, ihrem also sie sind ja seine Jünger, sie sind doch die ganze Zeit bei ihm, warum kommen sie in Essen aus allen anderen Richtungen? Egal, waren halt gerade, haben sich mal kurz getrennt für den Nachmittag.
Ich war mal so, dass sie irgendwie so auf so eine Art Festival fahren oder so. Das war
genau.
Und das war aber in der Mall übrigens.
Also dann treffen sich und dann stehen sie erstmal in der Mall. In dem Moment kam Maria rein, weil sie irgendwie unterwegs war und sagt, ah, schön, dass du wieder da bist, oh, hallo und so. Und guckt auf den Fernseher und sagt, was ist hier los? Als hätte sie mich so erwischt, weil so, ja, wenn ich gerade so einen ganz schlimmen Pornos mit so Tieren gucke. Oder so.
Also vor allem, Herm, das ist jetzt wirklich, es ist wirklich wahr, was er gerade erzählt. Es ist wirklich so passiert.
Grad, weil ich habe mir hier so ein bisschen so Snacks aufgemacht. Und so. Ich auch.
Aber ich wollte nur, dass du weißt, das ist wirklich, was jetzt ernst so passiert.
Und Jesus unterhält sich dann mit seinen Jüngern in einer Mall, wo so im Hintergrund so Pimki und so New Yorker
so eine Arkaden einfach, so
Ja, wirklich. Und sie stehen so an der Rolltreppe und unterhalten sich so, ja, was machst du denn hier, Jesus? Und so, ja, ey, schön, dass ihr da seid, ich freue mich total, euch zu sehen, lass uns was essen gehen. Oh ja, du hast immer die besten Ideen, Jesus. Und dann singen sie wahrscheinlich irgendwas, I don't know, das kann ich nicht mehr so gut erinnern, aber dann wird wieder, Thomas Gottschalk war sozusagen der Erzähler, auf den wurde dann immer wieder geschaltet, der stand an so einer großen Bühne. Und hatten immer erzählt, ja, vor 2000 Jahren war es in Jerusalem nicht besonders angenehm. Oder irgendwie so ein Scheiß hat er dann erzählt. Ja. Und hat immer so diese Parallele zwischen damals und heute gezogen. Und hat immer so ein bisschen diese Jesus-Geschichte weitererzählt. Und dann, nach so ein bisschen Trara, sind wir dann im Restaurant. Sind in irgendeinem coolen Essener, Café-Restaurant. Ja, ja. Und sieht, normalerweise hängen da die Leute rum, essen so.
Genau, mit so Bildern im Hintergrund so hängen, genau. So ein bisschen Memorabilia und so. So ein cooler Laden irgendwie.
Ja, wo man sich so trifft und so einen Salat mit Putenbrust isst.
Ja, genau.
So, was so Kaffee
ist. Ja. Es ist eigentlich so ein typisches Restaurant, wo man so in der Sendung, was die ganze Woche geht, wo die sich bei Kabel 1 immer die verschiedenen Chefs gegenseitig besuchen im Restaurant.
Mein Restaurant, dein Restaurant.
Genau, genau so ein Restaurant war das. Genau. So Le Croc in der Essener Innenstadt, sowas.
Genau, und da treffen sie sich und klar, das ist jetzt natürlich, welche Szene wird es wohl gewesen sein, Herm?
Also, weiß ich nicht, bin da nicht so firm.
Ja, aber die berühmte Szene aus der
das
Bibel.
Das Bild kennst du auf jeden Fall.
Das gleichnamige Abendmahl. War das dann?
Ja.
War das,
genau. Ja.
Ach, das, da habe ich, glaube ich, kurz auch eingeschaltet, wo die dann alle so sitzen in diesem Ding. Ah, ja.
Ja, und wenn du denkst, die saßen nicht, also quasi mit der Andeutung wie auf dem Gemälde, mit dem weltberühmten Gemälde von Leonardo da Vinci, dann hast du dich geschnitten, denn die waren wirklich, die haben sich so also übereinander gelehnt und so, weißt du, diese typische Haltung gehabt auch.
Genau, die mussten sozusagen die eine Kameraflanke auflassen, haben sich deswegen wie auf diesem Bild hingesetzt. Und dann geht Jesus herum und bricht das Brot und teilt das Brot mit seinen Freunden, sagt, hier, das habe ich für euch und ich will,
aber
dass
Nils,
ihr an mich
denkt.
Aber
Nils, wo hat er das Brot denn her? Du hast wirklich was sehr Wichtiges übersprungen. Was Herr wirklich unbedingt hören muss.
Er ist natürlich so, er hat gesagt, ich brauche was zu essen für meine Freunde. Und dann geht er an eine Frittenbude und sagt, ich brauche was für meine Freunde. Und in der Frittenbude steht Nelson Müller und gibt ihm 5 Brote und sagt, und komm, 2 Currywürste noch oben drauf. Aber das fand ich schon so geil. Da kommt einer zu dir und sagt, ich brauche Brot für 12 Leute. Ja. Dann kriegt der 5 Brote. Aber wieso gibt er ihm denn für 12 Leute 2 Currywürste? Was soll er denn mit 2 Currywürsten? Wie soll das denn hier jeder von euch noch ein Stück Currywurst?
Und Herr, pass auf, was soll ich mit der große Comic-Relief-Moment? Ja. Neben der Currywurstbude steht kein geringerer als Rainer Kallmund, der gerade so eine schnabuliert.
Der guckt dann so erstaunt hinterher, ne, wie er so weggeht. Ja, genau. Das habe ich gesehen, die Szene.
Und macht irgend so einen Gag im Sinne von, keine Ahnung, weil der hat ja so abgenommen und so. Und keine Ahnung, wahrscheinlich war so eine Art Anspielung darauf oder so. Ganz gut. Und das Brot war aufgeführt. Warum waren das denn 5 so Kebab-Brote? Fladenbrote, okay, das macht wahrscheinlich Sinn für die Zeit, aber ja, ganz seltsam. Okay, aber das musste ja sein, diese Brotübergabe war für mich eins der Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und dann, etwas, was wahrscheinlich nur Jesus kann, geht er mit diesem Brot in ein Restaurant, um das da seinen Freunden zu geben.
Die essen dann einfach dieses Brot.
Aber wir haben unser eigenes Essen mitgebracht, alles gut. Und bricht dann da das Brot am Tisch und gibt das seinen Freunden, seinen Jüngern. Und macht dabei unterschiedliche seltsame Sachen. Ein Stück Brot schiebt er Samuel Koch in den Mund, der kann das ja nicht nehmen, aber er schiebt ihm das so ganz zärtlich in den Mund und sie grinsen sich dann beide so irgendwie an. Und dann geht er noch zu den anderen hin, dann teilt er ja auch den Wein und er geht zu Prinz, wie heißt der, der das Dschungelcamp gewonnen hat?
Ja,
Prinz
Sänger.
Damien, genau. Ich denke immer an Prinz Idle Joe.
Der echt gut singen kann, muss man sagen. Wir suchen auch die positiven Sachen, auf die tun wir nicht unter Teppich kehren.
Naja, nee, absolut. Ich finde auch, dass Lays Eldin übrigens, ich finde das eh.
Der singt mega gut. Der hat wirklich auch da gut gesungen. Ich habe aber alle so gut gesungen, dass ich wirklich auch ein bisschen bezweifle, ob das Singen live war.
Doch, ich glaube schon, dass es live war. Ich finde auch, Lays Eldin ist eh ein super Typ. Der war das, in meiner ersten Songpoeten-Folge war der Gast. Und da hat er mir damals schon, das ist jetzt auch schon 3-4 Jahre her, hat er mir damals erzählt, er will eigentlich unbedingt mal ein Metal-Album machen. Und ich würde ihm das so wünschen, weil wie cool wäre das, wenn Lays Eldin ein Metal-Album machen würde. Aber ich habe das Gefühl, er kommt noch nicht so richtig aus dieser Song, aus dieser Deutsch-Pop-Sache raus. Ja. Aber das wäre, ist ein toller Sänger, super Typ. Und dem wünsche ich wirklich nur das Beste. Aber so, das nur am Rande erwähnen. Dann geht er hin zu, teilt allen noch Wein, hat dann diese Weinkaraffe in der Hand, schüttet dann einer Frau, ich weiß gar nicht mehr genau, welche sitzt da mit am Tisch, der schüttet ihr irgendwie Wein ein und Prinz Damien sitzt daneben und hat ein fast volles Weinglas, wo er dann aber auch nochmal reinschüttet, komm, das muss noch voller, da geht noch eine Menge rein und dann stößt er mit denen so an, die heben so ihre Gläser und er stößt so mit der Karaffe an, aber er hat dann nicht aus der Karaffe getrunken, was ich so, okay, dann brauchst du auch nicht anstoßen, wenn du nicht daraus trinken willst. Das war mir irgendwie, das fand ich nicht so gut. Man muss aber auch sagen, die Besetzung von Alexander Klavs als Jesus ist schon okay, weil der ist halt so Musical erprobt und das merkt man auch.
Ja, hat man auch gemerkt, das hat er auch drauf, ne? Also ist ja Geschmackssache, aber das hat er wirklich also fast perfekt gemacht, dieses Musical.
Genau, immer so die große Musical-Geste, das hat er tatsächlich sehr drauf. Problematisch ist es natürlich, weil Jesus ja eigentlich gar nicht weiß war, also auch nicht gewesen sein kann. Und es gibt ja durchaus kritische Religionsforschung.
Ja, so arabisch
wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall POC. Und es gibt ja durchaus kritische Religionsforschung, die sagt, dieses Bild von diesem Wallaha, von diesem weißen Wallaha-Jesus, dieser Hippie-Jesus, das ist halt totaler, das kann halt auf gar keinen Fall hinhauen. Also das ist halt racist irgendwie für die weißen Kirchengänger.
Das von der Kirche, das finde ich komisch.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich gesehen.
Ja, es gibt auch genug
Leute. Das Ding ist ja, wenn wir das Fass aufmachen, dann müssen wir einige andere Fässer auch aufmachen.
Ja, aber es ist deswegen lustig, das ist nur on a side note.
Ja, genau, okay.
Das habe ich gestern auf Instagram mitbekommen, dass das jemand hat diese Sendung geguckt und hat das dann so dahingeschrieben, so klar, die Weißen kriegen wieder einen weißen Jesus und dann irgendwie Alexander Klavs getaggt und Alexander Klavs hat dann dieser Person eine DM auf Insta geschickt, die diese Person dann wieder veröffentlicht hat, wo Alexander Klavs geschrieben hat, ja, vielleicht setzt du dich mal ein bisschen mehr damit auseinander, es geht hier um Nächstenliebe und so. Das war so super unangenehm.
Du liest das falsch vor, das war glaube ich eher so, ja, vielleicht setzt du dich ein bisschen mehr auseinander.
Es war wirklich so gaga, dass er darauf dann auch noch so eingegangen ist.
Ja.
Okay. Also, naja, aber das on a side note irgendwie. Kommen wir zurück zur Passion.
Teddy wäre geil gewesen als Jesus.
Ja, also es hätte sehr viele Möglichkeiten gegeben. Selbst Lays wäre gegangen irgendwie, aber so. Naja, dann irgendwie hat er den Wein verteilt, das Brot verteilt. Dann geht Judas raus und sagt der Polizei, da ist Jesus drin.
Ja, das ist übrigens die Stelle, Herm, jetzt schließt sich der Kreis, da kam die Frage von Nietzsche, ist die Polizei, sind das jetzt die Römer?
Die kam bei mir erst später, okay, gut, aber okay. Da ist sozusagen der Verrat von Judas an Jesus beim Abendmahl, den wir da live miterleben und Mark Keller, muss man wirklich sagen, also Mark Keller, wir kennen ihn nicht mehr aus, ich glaube, Cobra 11 hat er eine Zeit lang gemacht und so und wie krass das Wort subtil an Mark Keller in seinem Leben offensichtlich vorbeigetragen wurde, ist wirklich bemerkenswert.
Aber sind wir jetzt hier schon bei dem Song von Mark Keller auf dem Dach? Weil ich glaube, das wird Herm ein Leben lang nicht erraten, was sich als Song da gesungen wurde.
Genau, das kommt, glaube ich, als nächstes.
Mach mal weiter, ich bin ganz Ohr.
Also wir sind da wieder bei Thomas Gottschalk und Gottschalk sagt so, ja, und dieses Abendmahl, wir wissen es, ist nicht besonders gut ausgegangen, blablabla. Und dann ist
besonders gut ausgegangen, ist aber auch geil.
Und Mark Keller ist auf dem Dach vom Rathaus oder I don't know, auf irgendeinem fucking Dach ist er plötzlich, alleine. Und liegt auf so einer Lüftung, auf so einem Lüftungsschacht, die da ja so lang gehen. Und es sieht wirklich, man muss sagen, es sieht ein bisschen gefährlich aus, weil neben dem Lüftungsschacht auf der linken Seite geht es direkt runter. Und es ist
auf jeden Fall der Regisseur, der ist einer, der auch mit harten, also der ist jemand, der auch outside of the box denkt, auf jeden Fall.
Also wirklich, muss man wirklich sagen. Also wirklich, ich habe fast Vogelperspektive
Shot, ne? Also von oben geschossen,
genau.
Wo man dann unten noch die Polizei sieht auf der Straße und dann dieses vier Stockwerke drüber und liegt er echt auf so einer Dachrinne, so ganz weird. Und das ist total windig und das bläst ihn so ins Gesicht und dann kommt welcher Song jetzt?
Ja, also pass auf, jetzt musst du dir vorstellen, es ist jetzt das große emotionale Judas-Reveal. Judas weiß, dass er gerade seinen Freund und Leiter Jesus verraten hat, aber irgendwie wollte er es auch tun, aber er ist sich unsicher und er weiß auch, dass es falsch war irgendwo, er hat diesen Kampf in sich. Zu welchem Song wird er das wohl durchlebt haben mit uns zusammen, lieber Herr?
Also es ist ein deutscher Popsong.
Ist ein deutscher Pop-Rock-Song, sehr populär, nicht mehr ganz neu, aber immer noch
Und es geht so um innere Zerrissenheit?
Es geht, ja, es geht abends.
Ja,
sehr gut. Ich würde sagen, verdammt, ich lieb dich.
Nee, jünger, also so alt
okay.
auch nicht.
Also so 90er, Nullerjahre.
Nullerjahre,
ja, dann so Silbermond oder sowas vielleicht.
Nicht schlecht, ja, nicht nah dran.
Aber Silbermond kam später, kam, ich glaube, Silbermond kam, glaube ich, dieses Harmonie oder wie das heißt.
Ja, das kam auch noch drin, Harmonie, ja. Symphonie, genau, Symphonie.
Symphonie, genau.
Gib mal noch einen Tipp, gib mal noch einen Tipp.
Also, ja, dramatisch natürlich.
Nass auch.
Nass, absolute Superstars geworden durch diesen Song.
Tokyo Hotel oder was?
Ja,
ach du
absolut.
Knallhart durch den Monsun. Von Mark Keller gesungen, auf diesem Dach, mit diesem Vogelshot, mit diesem Vogelperspektiven-Shot. Unglaublich.
Und wie er dann den Song fühlt, das hast du dann nicht gesehen.
Hat er dann nochmal dieses
Mark Keller,
hat er das auch gemacht?
Nee, das hat er, glaube ich, nicht gemacht. Aber er hat sich
Herm, habe ich wirklich, aber ich liebe dich, dass du das fragst. Ich habe original auf sowas, auf das genau habe ich auch geachtet, hat er nicht gemacht. Okay.
Er hat sich aber wirklich mit einer Burgtheater-Reifen-Performance durch diesen Song gefühlt und für uns
alle. Der Lehrer war ganz erstaunt von dieser Performance, muss ich sagen. Ach so,
übrigens,
geht
das. Auch noch übrigens einer meiner Lieblingsmomente in der kompletten Passion, habe ich fast vergessen. Ganz am Anfang, als Thomas Gottschalk auf der Bühne steht, stellt er kurz alle vor und sagt, welche Figuren dabei sind. Und dann werden die so eingeblendet. Also Petrus und Jesus in der Bahn und so, wo sie halt gerade am Start sind. Und dann stellt er auch Pontius Pilatus vor, der eben gespielt wird von Henning Baum, von diesem Lehrer, der im Essener Rathaus an so einem Fenster steht. Und das ist ja, er sagt ja dann, und Henning Baum als Pontius Pilatus, das ist ja, man stellt da ja in dem Moment eigentlich den Schauspieler vor und die Rolle, die er spielen wird. Aber Henning Baum war schon voll in der Rolle und die Leute klatschen so. Er sagt so, Henning Baum als Pontius Pilatus. Und die Kamera zoomt auf dieses Fenster, in dem Henning Baum steht und die Leute applaudieren und er guckt nur so raus. Mhm. Ja, ja. Also mit so einem Blick.
Ich muss jetzt hier gleich abbrechen. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt so.
Wir kommen zum Ende.
Ich bin jetzt schon negativ also an mir, weil ich es mich einmal so umgestülpt hat vor lauter Cringe.
Es haben wirklich alle Beteiligten viel, viel zu ernst genommen, diese ganze Geschichte. Es ist wirklich ganz krass. Auf jeden Fall, er singt durch den Monsun, Jesus ist verraten, bla bla bla. Wir sehen dann irgendwie, wie Jesus hier sich von seinen Jüngern verabschiedet, weil er weiß, dass er irgendwie, dass sein Ende naht und so. Das ist dann nochmal so eine dramatische Szene im Wald. Und dann kommt die Szene, in der Judas mit der Polizei kommt, um Jesus zu verhaften. Und das war übrigens der Moment, in dem ich die Frage gestellt habe, sind die Polizisten jetzt die Römer? Weil das wirft ja kein besonders gutes Bild auf die Polizei, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, aber der ganze Veranstaltung hat den Eindruck gemacht, als wären die sozusagen mit im Boot und so ein bisschen als, ne, weil die wurden ja auch immer wieder gefilmt,
naja,
so,
genau.
Von der Regie, also so in dem Publikum, die da so die als Security quasi mäßig da aufgepasst haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da haben die auch mit der Stadt Essen oder so vielleicht eventuell, wäre ja jetzt auch nicht ganz weit hergeholt, so eine Theorie, dass die Polizei da vielleicht auch ein bisschen, Kohle gegeben, oder nee, das wäre vielleicht ein bisschen too much, aber weißt du, was ich meine? So, ich glaube, da wurde schon auf das Image, so, sagen wir mal so.
Ja, ist natürlich Stadtmarketing, klar, aber genau. dass da beim Stadtmarketing niemand da auf die Conclusio für unsere Zuschauer geachtet hat, dass sozusagen die Polizei sind die Römer.
Ja, genau.
Und Pontius
Pilatus
dass
niemand auf die Idee gekommen
ist,
dass die Bühne übrigens aussah wie ein Schwanz, das habe ich noch gar nicht gesagt.
Und Pontius Pilatus ist der Bürgermeister von Essen, also alle Bösen sind hauptverantwortlich in Essen.
Genau. Das ist echt geil, das haben die haben wirklich so, Mann.
So, und dann wird Jesus abgeführt und kommt dann in einen Gefangenenwagen, Achtung, mit Jo Gerner und Walter.
Oh, da habe ich ein Bild von gesehen. Ich dachte, das habe ich geträumt. Stimmt, das ist ja wirklich passiert.
Aber natürlich, Gefängnis ist Walter. Das ist einfach so, einfach auch mal um die Ecke gedacht von RTL. Okay.
Und Walter sagt dann so, lass den Idioten doch in Ruhe. Und Jo Gerner sagt, nein, ich glaube, dass er unschuldig ist. Und Jesus sagt zu Jo Gerner, auch du wirst mit mir in den Himmel kommen. Und Jo Gerner, wir sehen das erstmal, wie sich Jo Gerner freut. Er ist dann ganz glücklich, dass Jesus ihn begnadigt hat. So, in der Zwischenzeit, was wir die ganze Sendung über immer wieder gesehen haben, diese Schalten, von denen Donny erzählt hat, ist wie ein überdimensionales, wahrscheinlich 5 Meter großes, weißes Leuchtkreuz von 20 Leuten durch Essen getragen wurde.
Ja, und die alle am Schwitzen sind, war super schwer.
Ja, und zwischendurch wurden die immer wieder interviewt, so einzelne Leute. Einmal eine Frau, die eine sehr rührende Geschichte erzählt hat über ihren Mann, der von heute auf morgen krank wurde und dann hat sie gebetet und dann ging es ihm von heute auf morgen auch wieder gut. Also wirklich, wo man denkt, okay, da würde ich auch sofort an alles glauben, wenn mir das so passieren würde, weil das super offensichtlich sehr emotional ist. Und dann aber auch so, haben sie auch noch so, dann die Kameramänner sind während dieser Sequenzen völlig durchgedreht. Einer hat sich gebückt, damit das Kreuz über ihn hinweggetragen wird und dann sieht man plötzlich, wie der andere Kameramann über ihn stolpert und in der Regie wussten sie nicht mehr, wo sie hinschalten sollten, weil alle Bilder nur noch nichts gezeigt haben. Die eine Kamera hatte in den Himmel gewackelt, die andere irgendwo panisch weggehalten und so. Das war sehr, sehr lustig. Und dann haben sie so andere Leute interviewt, einen Typen, der so Jugendpfarrer, glaube ich, ist oder sowas, der irgendwie extra gekommen ist, und dann noch einen Typen interviewt, der gesagt hat, ich bin gar kein Christ, ich wollte hier aber gerne dabei sein, bei dem sie herausgestellt
also,
hat.
Dass das habe ich ja vorhin auch gemeint, das war das, also aus meiner Meinung nach war das eigentlich eine coole Nummer. So, da haben sie schon ein bisschen geguckt, okay, wir ich meine, das waren ja schöne Aussagen und das ist ja auch okay und es geht ja auch, glaube ich, gar nicht, ich glaube, so ein bisschen um diesen, nicht, dass wir das implizieren oder so, aber ich glaube, kann man schon, also ich würde es gerne dazu noch sagen, dass bei allem Spaß, den wir uns gerade darüber lustig machen, ich glaube, uns geht es halt schon hauptsächlich so um diese ganze Produktion und dass die das viel zu ernst nehmen und so, aber Glaube und so soll jeder selber für sich entscheiden, ne? Also ich kann das schon verstehen, wenn da Leute, kann man, glaube ich, schon kurz einen Disclaimer machen, so, ne? Also nicht, dass ich dir unterstellen würde, aber, dass du das jetzt gerade nicht so denkst, aber ne, dass man einmal gesagt hat, also soll jeder glauben, woran er will, ehrlich gesagt, und ich kann das auch nachvollziehen und so, aber ja, das war schon ein bisschen, also, die ganze Technik drumherum war einfach.
Ich hoffe, dass jeder, der uns hört, auch weiß, dass oder davon ausgeht, dass wir für unbedingte Religionsfreiheit sind, etc. Es war, und ich bin ja selber auch Christ. Und,
ja, das stimmt, deswegen, ich merke gerade, das ist eine unnötige, aus Unsicherheit herrührende Rechtfertigung, also, aber man ist ja nie ganz sicher, einmal wollte ich es gesagt haben, dann weiß jeder Bescheid.
Es war nur sehr witzig, weil da waren ja Frauen dabei und die wurden dann interviewt, während sie das Kreuz tragen, während die alle weitergegangen sind.
Ja.
Da sind ja auch die Leute immer ein bisschen schneller oder langsamer gegangen und mussten sich eben so anpassen. Und da waren so verschiedene Leute dabei, die so lockerflockig Interviews gegeben haben, wo du gesehen hast, ja, die haben so die Hand an dem Kreuz, aber die tragen das halt nicht, sondern so, die laufen halt so mit. Und dann haben sie aber zum Beispiel, als sie diesen Jugendpfarrer interviewt haben, da hast du gehört, dass der sehr viel von diesem Kreuz trägt, der weil der einfach sofort außer Atem war. Und dem, ja, also ich würde sagen, Kirche ist wie Pizza mit Käse.
So, aber glaubst du, das ist so eine schöne Aussage. Hat das extra gemacht, eben weil er gläubig ist und so ein bisschen das auch so nehmen wollte, als quasi so, das ist diese, weiß ich nicht, dieses Bestrafen oder keine Ahnung. Er wollte das auch leiden, um sich Jesus näher zu fühlen oder keine Ahnung.
Das war sehr witzig und der Höhepunkt dessen, dieser Kreuzgeschichte, war dann, als sie einen interviewt hat, dann ist sie da so neben dem Kreuz hergelaufen und hat sie, ja, wir haben jetzt auch noch hier den, keine Ahnung, Marcel, keine Ahnung, wie auch immer er hieß, der ist vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen und dann kommt ein Typ aus der Seite ins Bild gelaufen, der gar nicht das Kreuz mitgetragen hat. Und er sagt so, ja. Und dann hat er sich so da vorgestellt und so eine Hand an das Kreuz gelegt, während sie ihn so interviewt.
Oh Gott,
das war so mega witzig. Und so. Und dann auf jeden Fall dieses Kreuz ist dann zum Finale, ist es dann an der großen Bühne angekommen.
Ja.
Darum ging es nämlich so die ganze Zeit, dass da so alles zusammenläuft. Auf der Bühne war dann nochmal dieser Prozess von Pontius Pilatus, der ja eigentlich, weil seine Frau es ihm gesagt hat, Jesus begnadigen wollte. Und dann diesen anderen Schwerverbrecher hatte, der hieß irgendwie nicht Barbarossa, Barbossa hieß der,
glaube ich. Das war Martin Semmelrogge.
Oder Barbossa, der wurde gespielt von Martin Semmelrogge.
Anfeuer, ja.
Der sauer war, dass er kein Mikro hat und einfach die ganze Zeit geschrien hat, damit man ihn hört. Das war super übertrieben. Und dann ist das ja in der Geschichte so, dass Barbossa,
verkabelt worden,
dass Barbossa so ein paar Kumpels organisiert hat, die dann für ihn gestimmt haben. Weswegen Pontius Pilatus dann Barbossa, obwohl der offensichtlich Schwerverbrecher ist, begnadigt und Jesus dann kreuzigen lässt. Und so haben die es dann also inszeniert und dann wurde Jesus irgendwie so von Polizisten von der Bühne gebracht. Und das war so geil, weil die mit ihm rückwärts gegangen sind, weil Jesus wohl noch in der Kamera gesehen werden musste. Aber dann mussten die Polizisten auch rückwärts gehen, weil keiner bei dieser Inszenierung auf die Idee gekommen ist, dass die Polizisten den vielleicht dann einfach so unter den Arm greifen und während er nach vorne guckt und sie mit dem Rücken zur Kamera ihn so rausziehen, was ja viel logischer gewesen wäre. Stattdessen haben sie ihn so eingehakt und sind mit ihm so rückwärts gelaufen auf diesem Steg, was so bescheuert war.
Oh Gott, ey, dann was hat denn da alles los? Ey, das, ich sag's doch, ein Fiebertraum.
Auf einer anderen Bühne hat dann seine Mutter noch ein Abschiedslied für ihn gesungen. Das war, glaube ich, sogar Symphonie. Das war ja Ella Endlich hat seine Mutter gespielt. Ella Endlich hat Maria gespielt. Die dann da irgendwie diesen Abschied.
Die Symphonie kam, glaube ich, früher, das habe ich noch gesehen. Ich habe nämlich
auch
schon
stimmt,
wieder ausgehabt.
Dann war es irgendwie früher.
Das ist für mich also auch gerade neu, was ich höre, weil ich konnte es auch nicht mehr ertragen irgendwann.
So, und dann haben wir jetzt alle damit gerechnet, okay, jetzt wird Jesus auf dieses Leuchtkreuz geschnallt und dann wird das aufgestellt und dann haben wir dieses ikonische Bild für den großen Abschluss dieser Produktion, die Passion, Jesus ist gekreuzigt, weil dafür gucken wir das ja alle. Also jetzt ohne, dass das zynisch klingen soll, aber wir wissen alle, wie die Story ausgeht und das ist ja sozusagen so. Jesus von der Bühne, Henning Baum, alias Pontius Pilatus, läuft alleine über die Bühne und sagt, ja, so eine Kreuzigung, das ist kein Spaß. Sie sind wahrscheinlich alle Fans von so Produktionen wie Game of Thrones, wo es eine große Brutalität gibt.
Ach, hat er die Rolle da verlassen? War er nicht mehr, also er war Henning Baum dann, oder nicht?
Ne, er war so eine Mischung, das war ja das Weirde. Er hat dann gesagt, okay. Aber so eine Kreuzigung, die läuft sehr hart ab. Erst werden die Handgelenke mit 18 Zentimeter langen Zimmermannsnägeln in das Kreuz geschlagen. Und dann hat er so einen Nagel hochgehalten. Dann werden die Füße übereinander gelegt und auch mit einem weiteren Nagel festgeschlagen. Wenn das Kreuz aufgerichtet wird, kann der Körper nicht atmen, außer er stützt sich auf die eingenagelten Füße unter großen Schmerzen. Und so ist Jesus am dritten Tag am Kreuz erstickt. Und das war's dann mit dem Kreuz. Das war das Ende des Kreuzes. Ich glaube, Maria steht dann noch am Kreuz und singt ein Lied, aber damit war für uns die Kreuzigung auserzählt. Also es hat keine Kreuzigung.
Aber ich bin tatsächlich jetzt auch ein bisschen geflasht davon, von dieser, schon eine ziemlich grafisch, ich habe das so noch nie gehört, wie du es gerade erzählt hast, ich finde es schon ein bisschen heftig.
Ja, das, so hat er das erzählt, aber es ist so.
Also immerhin besser, als das so zu zeigen wahrscheinlich, ne? Also ich meine.
Ja, aber ich finde schon, dass man es irgendwie symbolisch hätte zeigen können oder vielleicht sogar
müssen. Ja, vielleicht
müssen
symbolisch
oder
vielleicht hinter einer Schatten, so eine Schatten-Silhouettenwand oder so.
Ja, es wurde aber einfach nur erzählt und es ist, ich meine, die große Regel von Hollywood, von allem,
Show,
was mit Bewegbild ist, genau, ist Show, don't tell.
Ja.
Und da wurde das einfach erzählt.
Ja, so meine ich das ja auch. Ich finde das ja auch so, meine ich auch als Kritik, so jetzt bei einem Spaß. Mich hat das gerade auch so ein bisschen, also nicht aufgewühlt, aber ich finde schon einfach, sowas willst du ja nicht hören. So. Also ich meine, es ist ja voll unangenehm. Da waren ja auch Familien und so und keine Ahnung. Obwohl, macht es besser, I don't know, aber ja.
Und das war wirklich crazy. Und dann war es sozusagen vorbei, dann kamen alle auf die Bühne. Ich glaube, alle außer Gil Oferim, der hat ja diesen Skandal, deswegen stand ja sogar im Raum, dass er gar nicht mitmachen darf. Und dann haben sie gesagt, doch, er macht mit, aber er ist nicht auf der Bühne zu sehen. Deswegen durfte er sich nicht mal am Schluss mit verbeugen, wo ich denke, okay, wenn er jetzt schon die ganze Zeit mitgespielt hat, Leute, dann packt ihn doch bitte auch nochmal zum Verbeugen.
Ja, und er hat auch keinen schlechten Job gemacht. Also für das, was es sein sollte in dem Ding, ist er jetzt da nicht irgendwie negativ aufgefallen, fand ich jetzt mit der Performance.
Und aber durfte halt nicht, I don't know. Und dann stehen sie alle auf der Bühne, so zum Verbeugen und dann geht die Kamera nochmal hoch auf wahrscheinlich das Rathaus, auf den höchsten Turm und ganz oben steht Alexander Klaas, Jesus von unten beleuchtet in einem weißen Hemd und singt Halt dich fest oder Halt dich an deiner Liebe fest oder irgendwie sowas. Irgend so ein Deutschpop-Song.
Ja.
Von oben herab auf uns alle. Und ich habe die ganze Zeit, es sah so aus, als wäre er so verdrahtet. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, wenn sie ihn jetzt darunter schweben lassen, dann bin ich absolut versöhnt mit dieser Produktion. Dann ist das für mich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Haben sie nicht gemacht, deswegen muss ich sehr hart mit dieser Produktion ins Gericht gehen. Aber und dann haben sie sich nochmal verbeugt und dann war es vorbei. Und das war zu Ende und ich habe gedacht, was war das? Was habe ich da gerade, wieso habe ich das eigentlich geguckt? Also was ist denn da bitte alles los gewesen? Das war schon sehr, sehr besonders.
Also ich habe mich gerade selber wie ein Zuhörer dieses Podcasts gefühlt, habe aber irgendwann auch einfach so gefühlt meinen Körper verlassen und wusste nicht, was ich hier gerade erzählt bekomme. Was ist da alles passiert? Was ist hier los? Also es klingt sehr interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. So komplett. Aber da muss ich gerade denken, weil jetzt so von wegen, was sollte das? Und Bibel und sowas. Ich glaube, da gibt es noch diese Bibelclips auf RTL. Da hatte ich als Kind irgendwie immer Angst vor, wenn die kamen. Weil ich weiß auch nicht, das war so was Bizarres irgendwie, wenn dann zu so einer reißerischen Musik dann so ein Vers vorgelesen wurde oder sowas. Und ich dachte nur, was ist denn jetzt los?
Ja, das mussten die, glaube ich. Das ist wegen dem Rundfunkstaatsvertrag, mussten die das senden. Ja. Ist auch so ähnlich wie Spiegel und Stern TV mussten sie ja senden, weil das so Informationsangebote waren, dieses DCTP oder so hieß das. Deswegen, da waren sie zu verpflichtet, das zu einem gewissen Anteil Sendeplatz freizuräumen. Und so war das mit diesen Bibelclips auch. Aber es ist, ich habe gelesen oder irgendwie mitbekommen, dass das wohl in Holland gibt es das schon länger, die Passion. Da ist das jetzt schon im 5. Jahr, dass die das machen. Wow.
Ich glaube, ich habe heute so was Ähnliches gelesen heute Morgen, und zwar, dass das aus Amerika ursprünglich lizenziert, also die haben das irgendwie aus Amerika gekauft. Das gab es da irgendwie 2016 oder so. Anscheinend haben die Amis das zuerst gemacht, aber naja, ist ja jetzt auch keine Überraschung. Ne?
Und ich frage mich, ob die das jetzt, wenn sie es wirklich jedes Jahr machen, ob es dann immer neu besetzt wird.
Ich sehe dich da als Jesus nächstes Jahr.
Ich sehe mich da auch ganz klar als Jesus. Ich sehe mich auch als Pontius, ich sehe mich noch mehr als Pontius Pilatus, möchte ich ehrlicherweise sagen. Das könnte so eine Charakterrolle für mich sein, wo ich alles reinlegen kann. Aber ich will natürlich auch ein Lied singen, deswegen. Ja. Obwohl Pontius Pilatus hat, glaube ich, einen Song mit Jesus zusammen gesungen, wenn mich nicht alles täuscht. Crazy Produktion, absolut.
Also hervorragend nacherzählt, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja, das letzte Drittel hatte ich auch noch nicht. Also ich gehört,
bin ja noch gesehen. Nicht getauft und auch noch nicht irgendwie religionsmäßig unterwegs, aber jetzt bin ich auch, also jetzt, ich glaube, jetzt habt ihr mich, ganz ehrlich.
Ja.
Es ist schon, also ich meine, man muss ja wirklich sagen, und das sage ich bei allem Respekt, weil ich da ja quasi noch eine Kategorie drunter bin, aber es war schon wirklich ein sehr, sehr großes B-Cast, mit dem man diese Riesenproduktion da bestritten hat. Thomas Gottschalk als der Überstar ist da noch der bekannteste gewesen. Aber die anderen waren jetzt alles Leute, die jetzt alle nicht so rasend viel zu tun haben.
Ich glaube, keiner von denen ist auf Twitter auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Weil da würde ich
das
ihn raten.
Schon, das war Fall. Schon sehr interessant. Schön, ich finde, das schönste Fazit, das ich auf Twitter gelesen habe, war von Mats Hummels, der irgendwie geschrieben hat: Was für eine Woche, Hashtag die Passion.
Ja, finde ich auch geil. Aber ich fand immer, ich kann auch einen draufsetzen, denn genau in Bezug nehmend darauf, auf diesen Tweet von Mats Hummels, hat irgendwann anders geschrieben, irgendwie so aus meinem Dunstkreis, weiß gar nicht, wer es war, aber auf jeden Fall hat sie geschrieben, das Schlimmste eigentlich an der ganzen Passion ist, dass Mats Hummels jetzt wirklich denkt, er ist einer von uns. So, ihr müsst euch auf jeden Fall zum Ende dieser Folge einfach jetzt gerade, alle Leute da draußen, schließt mal die Augen und stellt euch jetzt in diesem Moment gerade Nils weiß, in einem weißen Kittel von unten beleuchtet in Pankow hier in Prenzlberg auf der Gethsemane-Kirche vor.
Auf den Schönhauser Alleakarten.
Auf den Schönhauser Alleakarten, genau. Und bedankt euch bei unserem Jesus.
Und ich komme dann so langsam runtergeschwebt.
Genau. Mit diesem Drumkit auf dem Rücken.
Und ich singe irgendwas von Ich und Ich.
Nee, du musst doch nur so kölsche Sachen singst du dann nur.
Genau. Mir lasse der Dom in Köln, auch wenn es ein schöner Ausalia-Karte hat, nichts mit der Geschichte zu tun.
Aber ganz langsam so. Und so gefühlvoll.
In Moll gesungen.
Ich möchte zum Abschluss noch zwei Grüße ausrichten, wenn ich das kurz darf. Ich weiß nicht, ob das okay ist.
Natürlich.
Grüße haben wir eigentlich nicht so gerne.
Marc Keller und Henning Baum, ein bisschen meine Grüße.
Ja. Ich hätte noch einen Gruß an Roy Bianco und die Abruzzati Boys, die auf Platz 1 der Charts eingestiegen sind. Das freut mich sehr, das habe ich heute erfahren. Deswegen Gruß geht raus. Und der zweite Gruß geht raus an den Titus Store in Aachen. Denn wie ihr euch erinnert, habe ich ja hier gesagt, hier sind zwei Skater-Kids in der Stadt. Ne? Und sich da nicht der Titus Store in Aachen, wenn die mir auf Instagram folgen, sich da nicht mal drum kümmern kann, haben sie sofort bei uns gemeldet. Deshalb lieben Dank. Und ich bekomme jetzt in den nächsten Tagen eine große Überraschung, ein Skaterpaket. Ich bin gespannt, was passieren wird. Jetzt habe ich andererseits habe ich aber ein bisschen Sorge, dass ich schon so spät dran bin, weil gestern habe ich nämlich die beiden Skater-Jungs gesehen, dass sind beide mit dem Fahrrad gefahren, hatten beide so ein Mädchen vorne auf dem Lenker sitzen. Jetzt kann natürlich sein, dass ich jetzt schon komplett abgemeldet bin und dort auch das Skateboard von abgemeldet ist, aber naja, ich bleib weiter dran, irgendwie da jetzt noch ein cooler Skater zu sein, sag ich mal.
Kriegst du noch angefüttert, ja, schaffst du.
Ja. Worst Case, eine sehr gute Storyline, die wir hier noch aufschlachten können. No, okay. Content-mäßig, wie wir Content Creator halt da sagen, sowas. Ne? Ja,
solange sie noch keine Aktenkoffer dabei hatten, sind sie noch safe. Ja,
genau.
Wir haben noch keine NFT-Talks angefangen.
Was ist der zweite Gruß?
Das war doch der zweite.
Ach so, hä? Ah ja, stimmt, ja. Oh Gott.
Roy Bianco.
Mein Kopf ist voll mit Alexander Klavs gerade.
Also von mir gehen Grüße raus an Lays Eldin und wirklich, Digga, das Metal-Album, Please Do It. Irgendwie. Wir brauchen das Lays Eldin Metal-Album. Ja. Wirklich.
Also Leute, haut rein. Das war's von uns diese Woche. Und lasst doch ruhig mal wieder ein Abo da, mach mal Bewertung und so. Würden wir uns freuen.
Lasst doch mal wieder ein Abo da, finde ich gut.
Ja, haut doch mal rein. Haut doch mal auf die Glocke jetzt, mal ohne Scheiß.
Gute Idee.
Und abonniert Shortcuts auf YouTube. Ja,
Amen.
Amen.
An dieser Stelle
Sinne?
Nur Amen.
Ja, genau. Amen. Ciao.
Wir tragen den Podcast jetzt durch die Stadt.
Genau. Tschüss.
Tschüss.